Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Bloody Baroness und Zuya über Cosplay, wie sie dazu gekommen sind und wie Zuyas Cosplay-Werkstatt entstanden ist. Und los geht's.
Ja, und heute befindet man sich im Esszimmer oder Wohnzimmer, keine Ahnung. Was ist das Wohnzimmer?
Das Wohnzimmer eigentlich.
Ja, im Wohnzimmer von der Zuya, gemeinsam mit der
Bloody Baroness Cosplay.
Die Bloody Baroness war ja damals im Radio zum Hören.
Naja, vor Corona.
Vor Corona.
Du hast gerade erst losgegangen.
Du hast 3 bzw. 4 Tage vor mir die Aufnahme gehabt.
Ja.
Du bist nur gepublished worden, ich nicht mehr.
Na, was war denn das?
Live-Radio.
Live-Radio, okay. Genau.
Ja.
Ich weiß nicht einmal, wie bin ich denn dazugekommen?
Ich hab dir das geschrieben gehabt, dass das vielleicht für dich passen wird.
Ja, ja.
Mir hat der Lanze geschrieben, also du warst eh voll cool, ich war da dabei, war das nichts für dich? Und ich sagte, ja, kein Problem, aber weniger für den Podcast wahrscheinlich, sondern mehr wegen dem gratis Rollenspieltag, als Event. Und das war genau der Tag, wo dann der Lockdown war. Und somit war das dann vorbei.
Das Interview habe ich mir angeguckt.
Wirklich?
Ich glaube, ich habe kurz mal ein bisschen gehört. Ja, sich selber hören ist halt immer so das Ding. Ne?
Wir sind deswegen heute bei dir, weil wir gesagt haben, wir reden ein bisschen über das Cosplay, über dich bzw. über euch beide im Endeffekt. Und ja, mit wem fangen wir an? Am besten mit der Gastgeberin.
Diejenige, die das ernst macht. Ernst hat die andere, die kann nur.
Das ist, die eine macht das als ernst, die andere als Hobby.
Vor allem gerade in das Shitpost-Cosplay antrifft. Silly Cosplay. Vielleicht muss er einen Namen ändern. Silicon.
Es gibt da sicherlich ein paar interessante.
Es gibt sicher Silicon. Ich bin ein Silicon-Artist.
Aber wie hat das eigentlich bei euch angefangen, Thomas?
Das Business oder Cosplay generell?
Generell immer das Interesse zum Cosplay.
Okay. Ich habe Manga gelesen und Anime geschaut.
Du brauchst jetzt nicht nervös werden.
Nein, also ich war in dieser Anime-Manga-Szene halt drinnen. Und damals hat es eine Homepage gegeben, die hat Animex geheißen. Und ich habe da, ich glaube, Rollen, also RPG gespielt und so weiter und habe halt da Leute aus Deutschland kennengelernt und die sind regelmäßig auf Conventions gegangen. Und ich habe halt über diese ganzen Manga-Zeitschriften mitgekriegt, es gibt Cons und es gibt Cosplayer und wenn man auf so eine Con geht, hat man halt einen Cosplayer an. Und sie hat mich halt einmal eingeladen und hat gemeint, ja, komm, ich mal besuchen, dann können wir auf die Leipziger Buchmesse gehen damals. Und ich habe dann gedacht so, okay, muss ich dann einen Cosplayer anziehen? Also ist das so der Dresscode, das Cosplay? Und sie so, na, du kannst ganz normal ankommen, weil es ist eine Buchmesse. Also da sind halt sehr viele normale Menschen. Es gibt halt nur dieses eine Eck, was halt für Cosplay hergerichtet ist. Und ich so, okay, cool. Was ziehst denn du an? Und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her geschrieben und bla, und was können wir so machen und so. Und dann habe ich halt mit meiner Tante damals das erste Cosplay gemacht. Wobei, meine Tante hat genäht, ich bin daneben gestanden und zugeschaut. Und so hat es dann angefangen. Und wir waren dann halt in der Gruppe halt dann dort, haben ein paar andere Cosplayer aus der gleichen Gruppe halt getroffen, haben Fotos gemacht, das war eigentlich ganz lustig. Und dann bin ich halt wieder heimgefahren. Und die nächste Con war, glaube ich, so ein halbes Jahr später. Und wir sind eigentlich nur deswegen hingefahren, weil eine Band dort gespielt hat, die wir halt sehen wollten. Das war damals die Animagic. Und wir wollten eigentlich nur auf die Konzerte und haben uns dann gedacht, so, okay, cool, wir wollen auf das Konzert, damit man die Tickets kaufen kann, bla 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 bla. Gut, dann gehen wir auf die Con, buchen ein Hotel und dann so, aber was macht man? Also, dann brauchen wir ja Cosplays. Das sind 3 Tage, brauchen wir 3 unterschiedliche Cosplays. Ne? Und für mich war eigentlich der Hintergrund dessen, warum ich das dann gemacht habe, nicht das, ich muss es machen, weil es macht ja jeder, sondern wir haben halt angefangen, dass wir halt von Visual K-Bands die Outfits halt cosplayen und ich habe die Klamotten so toll gefunden. Also mir ist eher um das gegangen, ich würde es zum Anziehen haben, was die auch haben. Und das war bei mir der Reiz so ein bisschen anders. Also mir ist es nicht darum gegangen, dass ich den Charakter zu toll finde oder den Charakter verkörpern will, sondern ich wollte einfach das scheiß Outfit haben. Das war halt so meine Herangehensweise. Und so hat das angefangen. Und ich habe halt auch, wie gesagt, nicht mit Manga, Cosplay oder so angefangen, obwohl ich es gelesen habe und so, sondern ich habe mit Visual K, mit so echte Menschen, mit so Rockband.
Also das K-Pop, was man unter dem versteht, oder?
Jay. Naja, Visual K ist halt nur mal so ein Sub-Ding, weil die haben halt sehr spezielle Outfits. Du weißt nicht, ist es jetzt ein Mann oder ist es eine Frau? Also das ist, die spielen so
Goth.
genau, die spülen so ein bisschen mit dem ganzen Ding und haben halt sehr spezielle Outfits an. Mhm. Und das war halt der Reiz hinter dem Ganzen.
Wie war das bei dir?
Ich meine, fangen wir mal von, wenn wir nach der Definition des Cosplays gehen, habe ich das ja schon in der Volksschule gemacht. Weil
da ich hab Faschingskostüme
zu. Ja, gut. Ja, genau. Ich war Sailor Jupiter. Ja. Meine Mom hat mir und meiner Schwester Sailor Moon Kostüme machen müssen. Nein, aber ich war eben auch Anime, Manga. Mhm. Und ich war damals in einem Inuyasha Forum, das deutsche Forum, Kase no Kiso. Und ich weiß gar nicht mehr eben, wie ich überhaupt das erste Mal von Cosplay erfahren habe. Es war einfach auf einmal da. Das war auf einmal einfach ein Wissen, das in meinem Kopf ist und das ist eher so. Und ja, das war eben auch dann so. Da haben wir sich ausgemacht mit, hey, ja, wollen wir sie nicht einmal auf einer Con treffen? Und dann bin ich 2005 auf die Konichi gefahren. Und da habe ich Sakura von Naruto auch gehabt. Das hat mir auch meine Mom nennen müssen.
Nein, aber ich glaube, wenn man sie mit, also wenn man Manga liest, Anime schaut und dann eben im Internet, in die Foren, auf Animex, wie auch immer unterwegs ist, es hat ja in diese Sammelbände im Daisuke und im Banzai, hat es ja auch immer diese Steckbriefe gegeben von random people. Und da hat man halt auch mitgekriegt, was suchen die für Musik, was sind da für Bands, weil ich habe halt schon mitgekriegt, wie die ganzen J-Pop, Visual K Bands und so hassen, aber ich habe die Musik halt vorher noch nie wirklich gehört gehabt. Mhm. Und über das habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. Und auf Animax hat es halt diese Subrubrik gegeben mit Cosplay und da hast du halt die Fotos angeschaut. Also es war so ein,
ja, das
wenn du in den einen drinnen, ja, ja, kommt das andere automatisch mit.
Das ist aber generell einfach so diese Pop-Culture, sagt man ja heutzutage, also Nerd-Szene, weil Cosplay an sich hat sich ja parallel entwickelt, weil alle heißen immer, hey, ist ein Trend aus Japan. So, das stimmt, sind die USA ja, genauso
gegeben. Ja, genau.
Die haben halt mit dem Sci-Fi angefangen.
Genau.
Ja.
Genau.
Also, das hat sich parallel entwickelt.
Mhm. Genau.
Interessant. Na, wie gesagt, ich habe das mit Hefteln gar nicht mitgekriegt. Das ist, das bin mir vorbeigegangen.
Ja, nein, Comic ist natürlich der andere hinter.
Ja. Weil wie eben Sailor Moon rausgekommen ist, habe ich schon mit ganz anderen Sachen gewackelt.
Ja, da war ich noch in der Volksschule oder Kindergarten.
Ja, ja, Sailor Moon.
Ich weiß gar nicht mehr, wann Sailor Moon war.
Kindergarten.
Ich weiß, Mila, also im Kindergarten war bei mir Mila noch sehr aktuell. Und ich habe ja Sailor Moon nur auf ORF 1 geschaut. Ich habe ja kein RTL 2 oder sowas gehabt.
Ich habe es auch auf ORF 1 geschaut.
Und da war es in der Volksschule schon, vielleicht auch schon im Kindergarten, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wann Sailor Moon...
Aber Sailor Moon und Mila Superstar ist ziemlich zeitgleich rausgekommen, weil bekannte Filme sind da massiv drauf angefahren auf das.
Weil Mila war vorher, also ja, im Fernsehprogramm war es vorher. Und ich weiß nur, wie ich dann in die Volksschule gekommen bin, habe ich immer das Problem gehabt, dass Mama immer die Folgen aufnehmen hat müssen, weil ich bin halt nicht mehr rechtzeitig heimgekommen.
Mhm. Dramatisch. Das waren nur Zeiten, ne?
Zu meiner Zeit hat es gegeben in Captain Future.
Ja,
das Captain Planet habe ich noch sehr cool gefunden.
Das ist wesentlich später gewesen.
Ja, weil Captain Planet, Captain Future kenne ich nur vom, diese ganzen Army-Comic-Serien und so weiter, die kenne ich fast alle gar nicht.
Der Witz ist, das sind ja eigentlich wirklich die ersten Generationen gewesen von den ganzen Animated Series.
Mhm,
also es ist alles eigentlich Auftragsarbeit gewesen in Japan.
Ja.
Heidi war...
Ja, genau, weil Heidi ist ja auch ein Ding. Genau.
Was hat es da nur alles gegeben? Alice im Wunderland.
Die Baba Dings. Papa zum Beispiel nicht, weil das war eine französische Geschichte.
Genau, die
das
Dings,
die Moments sind finished.
Die Familie Trapp, wir hatten das Kassen.
Ah, Joes fröhliche Familie.
Das war Anime, ja.
Ja,
genau.
Das war Anime. Ja.
Was ist das?
Und die Ketchup-Vampire waren eine italienische Produktion.
Ah, okay, ja.
Deutsch-Italienisch.
Nein, das war nicht gewusst. Ich habe zum Beispiel erst viel später erfahren, dass der Calimero zum Beispiel viel früher schon aktiv war in der Serie. Das war der
Ding. Ja, das Küken mit dem Ei.
Genau,
ja,
das Küken mit dem Ei. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich erst mitgekriegt, wie ich schon lange wieder aus der Kindergartenphase raus war, weil sie es gar nicht zack gehabt haben, so richtig zu meiner Zeit.
Calimero habe ich sehr gern gemacht. Aber ich habe sehr viel, meine Mama hat sehr viele Kinderserien mit mir geschaut. Also alles durch. Ich habe sehr viele Videos gehabt mit so einer Ameise. Aber ich weiß nicht, das war...
Vor allem, was der Unterschied zwischen diesen Serien und dann diverse andere wie Tom und Jerry oder sowas waren, ist, dass die haben eine durchgehende Geschichte gehabt und nicht so episodenmäßig.
Genau.
Wobei man sagen muss, dass Tom und Jerry ja viel öder ist, als was viele Leute
Ja. Ich habe gerade die Neichen...
40er Jahre was gemacht worden und 30er, 40er Jahre teilweise.
Also ich weiß als Kind immer, wann die waren mit dem eben schon ein bisschen bessere Animation, habe ich mir gedacht, nee, ich mag die alten mehr.
Ja, nein, man merkt auch bei die, wie gesagt, bei den Kinderserien halt damals, habe ich schon gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen die amerikanischen Cartoons und das andere Zeug, was halt so grand ist. Also da habe ich schon den Unterschied gemerkt, weil ich habe die Cartoons nicht so gern mögen.
Ich habe auch das mehr mögen, wo eine durchgängige Geschichte ist.
Ja. Ich meine, ich habe zwar die Bibelbrüder und so ganz lustig gefunden, aber das ist es Disney?
Die was?
Die Bibelbrüder.
Die Bibelbrüder?
Kennst du die Bibelbrüder? Oh mein Gott.
Die sagen mir irgendwas ganz weit hinten.
Es ist so dumm. Oder halt dieses Cow and Chicken und dieses
ganze Zeug. Ja, nein, also da bin ich komplett ausgeschlossen.
Also das habe so ich habe das von der Optik her nicht toll gefunden. Deswegen bin ich dann so auf die Anime, also auf die ganzen Anime-Sachen so angesprungen, weil die einfach viel hübscher waren. Und ich habe halt Sailor Moon damals geliebt. Ich habe die Hefteln gehabt und die Comics. Die haben sie damals ja nur umgedreht, dass du es von vorne nach hinten lesen kannst. Aber ich habe nicht gewusst, was das ist. Und dann war halt lange Zeit lang, ich habe zwar die Animes und so weiter und den ganzen Zeug halt im Fernsehen immer geschaut, aber ich habe halt nicht wirklich gewusst, wie, wo, was, bla. Und in der Schule war es dann so, dass sie die immer über Dragon Ball Z unterhalten haben in der Pause und ich mir dachte so, ich kenne nur Dragon Ball. Was zur Hölle ist Dragon Ball Z?
Das ist die Serie auf dem Sender, den du nicht hast.
Doch, ich habe den Sender schon gehabt, aber es war am Abend und deswegen, das war halt von 7 bis 8 und der Mama von 7 bis 8 und da sind halt immer Nachrichten gerannt. Und deswegen habe ich das nicht mitgekriegt am Abend, weil ich habe halt immer nur am Nachmittag geschaut.
Ja, ich habe ein ähnliches Problem gehabt und das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Problem in einem Haushalt mit nur einem Fernseher.
Ja, genau.
Ja.
Hast du das Thema mit 18.30 Uhr? Also damals war Fernsehnachrichten von 19.30 bis 8 Uhr auf Nacht. Und da hat es ja kein Regionalfernsehen so gegeben. Also sprich, es hat keinen eigenen ORF in Oberösterreich was gegeben und so weiter. Das war halt das Ding. Und das haben sie gehabt, so von 18.30 Uhr Wecker auf dem ORF1 in Neidreder. Und am ORF2 Lindenstraße.
Ja.
Ja, hast du gestern gesehen. Ist aber nicht dasselbe.
Nein, eh nicht. Es ist wirklich so. Also bei meiner Mama war es dann einmal so, dass sie halt kurz geschaut hat in der Vorschau von diesem regionalen Ding, ob es was dabei ist, was sie interessiert. Und dann hat sie gemeint, ja, kannst du umschalten.
Yes.
Ja, witzig.
Ja, und dann hat das so angefangen mit dem, da gibt's Manga dazu. Beim Libro hat es immer diese Kisten gegeben, wo es diese 1-Euro-Manga drinnen herumgelegen sind, weil die irgendwie angeschmiert waren oder so. Und da habe ich mir halt dann immer ein paar ausgesucht.
Ja, war das zu der Zeit, wo der Thalia, damals noch der Landesverlag, nicht auch schon angefangen hat damit?
Ganz wenig. Da am Bahnhof, die Trafiken haben immer nur am meisten gehabt. Weil die haben zwei solche Ständer gehabt.
Sogar eine.
Morava. Genau. Morava, ja. In Wörs am Bahnhof. Ja. Das war mein Place to be. Und dann hat die eine Dame, die halt bei der Kasse immer gestanden ist, hat dann schon gemerkt, dass immer die gleichen Kinder kommen, die Manga kaufen. Und dann hat sie irgendwann einmal gefragt, so, ob wir heute halt was Spezielles haben wollen, weil dann bestützt es für uns. Und es war so, oh mein Gott, wie cool. Weil natürlich, ich habe heute halt mit Kenshin angefangen, weil da habe ich heute halt beim Libro den ersten Band um 1 Euro gekriegt. Und dann habe ich gedacht, oh cool. Und dann hat es bei dem Morava Band 4, 5 und so gegeben. Und dann habe ich da halt,
immer Zaumstück.
Und dann habe ich heute halt 4, 5 gekauft. Ja. Und ich, mein, ich habe die Story nur verstanden, weil nämlich glaub, Band 2 und Band 3 war Rückblende. Irgendwie sowas war da. Und dann habe ich gemeint, so, ja, ich brauche halt da den zweiten und den dritten, damit das Ding. Und dann war halt immer so dieses, wann halt was gefällt hat oder wann wir was Neues haben wollten, haben wir halt sie gefragt, ob sie uns für uns bestellen kann. Das war super.
Also habt ihr euch einen Dealer gefunden?
Ja, das war, damals waren sie noch relativ günstig.
Wie alt warst du da? War das Volksschule oder?
Nein, es war im Gym. Ich glaube, es war so dritte, vierte Klasse Gym. Wie alt ist man da? 12, 13?
Sowas.
So?
Nein.
13, 14 10, ist man in der vierten.
10, 11, 12. 11, 12, 12, 13.
Ja, ist man in der dritten.
Genau, so 12, 13 war ich da um den Dreh. Ich glaube, Mama war ganz froh, dass nicht die blöde Bravo und Popcorn und so ein Scheiß kaufen hat.
Ich habe so die Highlights, was das betrifft, hier verpasst.
Ich meine, ich habe ein paar, doch, ich habe die schon gehabt, weil ich habe halt Linkin Park und Erasmus und so und Him. Da wollte ich halt die Poster und
du
so haben.
Du kennst Him noch?
Natürlich. Wir haben dieses Jahr haben wir es in Wille Wallo
Seit März rennt ich in meinem Auto, weil ich habe nur einen CD-Player in meinem Auto. Ich habe keinen USB-Stick oder sonst irgendwas, ich habe nur einen CD-Player. Seit März rennt ich in meinem Auto hin, weil ich faul bin, dass ich die
CD wechsle. Da war das Konzert nämlich, gell?
Ich habe da die ganzen CDs unten in dem Kasten drinnen. Ich habe riesen Poster gehabt von Wille Wallo.
Ich habe das relativ spät erst angefangen mit Him, weil ich habe nur dieses Join Me kennt. Und das hat mir nicht gefallen. Und ich habe mir gedacht, das ist wieder so eine typische Boyband.
Ja, wobei der Willi Waller hat ja dann irgendwann einmal ein Video gemacht mit einer Sängerin, mit einer Schauspielerin, genauer gesagt.
Summer Wine.
Okay. Das ja an und für sich das Leben von einer, du hast ja gesagt, du bist ja kein Fangirl nicht, du bist ja nicht irgendwie in die Richtung gehen, so nach dem Motto.
Da aber, wahrscheinlich schon.
Aber diese Uschi Obermeier, um was es geht in dem Film, ist ja im Prinzip genau sowas gewesen. Die hat es im Prinzip ja durch alle Betten, also durch alle, okay, also Fangirl hoch 10.
Ah, das habe ich nicht
so gewusst. Richtig, so viel Gas. Nein,
also, das habe ich nicht gewusst.
Genau, Group ist sowas.
Nein, mein Problem ist halt, ich bin halt sehr schüchtern, was das betrifft. Das heißt, selbst wenn die Person vor mir stehen würde, würde ich keinen Ton rauskriegen. Also ich bin dann jetzt nicht so, dass ich immer denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern die Leute dann so ein bisschen so innerlich und stirbt dann einfach.
Wie ist es dann weitergegangen?
Nachdem ich angefangen habe. Also es ist so ein bisschen parallel gerannt, weil ich bin in der Schule, also ich bin in der Gymnasium gegangen und bin ein bisschen spät draufgekommen, dass ich was mit Mode machen möchte und bin dann vor der Entscheidung gestanden, höre ich jetzt quasi in der fünften, also nach der fünften Klasse auf und gehe in eine HBLA und verliere dann quasi 2 Jahre, weil HBLA 5. Oder schaue ich, ob ich irgendwie nach der Matura irgendwas in die Richtung machen kann, falls es dann halt noch aktuell ist. Und indem ich halt nicht pendeln wollte, sind halt die ganzen HBLAs in Linz oder wo auch immer halt ein bisschen weggefallen. Ich wollte nicht aus meinem Freundeskreis raus in dem Sinne. Und in dem Sinne sind wir dann eben auf die Best gegangen. Ich habe dann herausgefunden, dass es so ein Kolleg gibt in Wien, was sozusagen genauso 2 Jahre dauert. Das heißt, es ist kurz gekatscht vom Prinzip her. Und haben wir dann gedacht, gut, dann mache ich was Gumm fertig und mache das dann im hinten noch. Und das hat sich das Interesse so ein bisschen gleichzeitig entwickelt, so ein bisschen. Nämlich die Sachen halt irgendwie, die ich nicht finde, so zum Kaufen, irgendwie selber machen, selber designen und so. Und Cosplay war da ganz cool dabei, weil man eben Sachen probieren kann und man sich dann eben die Klamotten vielleicht selber machen kann. Und so hat das halt ein bisschen angefangen. Also ich habe meiner Tante, wie gesagt, die hat mir das erste Cosplay sozusagen gemacht. Beim zweiten Cosplay war das so ein bisschen so ein, da, jetzt müssen wir den Schnitt halt irgendwie machen aus dem alten Hemd vom Onkel und so und dann legst du es so und so drauf und dann schneidest du es so und so aus und dann nass es halt irgendwie zusammen, wie schon passen. Und dann sagt, ja, passt, kann ich. Meine Mama hat auch früher ein bisschen genäht, die hat mir halt so die Nähmaschine ein bisschen erklären können, aber jetzt nicht irgendwelche Techniken, das war so, ja, nasse Karoffel, wird schon passen. Und es war halt ein bisschen pfuschig, in dem Sinne, logischerweise. Aber es war damals nicht so tragisch, weil die Kostüme, die wir gemacht haben von diesen eben Visual K-Bands, die Referenzen waren grottig. Also du hast das Kostüm halt, wenn es gut geht, vielleicht beim Fotoshooting in einem Magazin gesehen, aber von vorne, von hinten, von der Seite. Die Videos waren Qualität 0. Wenn du das überhaupt irgendwo kriegst,
ja,
weil YouTube war noch nicht vorhanden, nicht wirklich. Und das heißt, die Referenzen waren schrottig. Das heißt, das war im Endeffekt, hat ja keiner gewusst, wie es genau ausschaut. Und das war nicht so tragisch. Und ich habe das relativ gut, glaube ich, auch wenn ich mir die ersten paar Kostüme anschaue, die ich so gemacht habe, so schlecht finde ich die jetzt eigentlich gar nicht.
Hast du die noch?
Ja, also das allererste, was meine Tante gemacht hat, habe ich noch. Zumindest, weil das war so ein Kunstlederding. So, also es, wie gesagt, bei diesen Visual K-Bands, die haben sehr viel Leder, Kunstleder und so Zeug getragen und Kunstleder ist nicht so langlebig. Und wenn das natürlich zum Bröckeln und zum Zerbröseln anfängt, dann habe ich es halt weggeschmissen. Das heißt, von den ersten paar habe ich nicht mehr so viel, aber das erste habe ich noch. Weil das Leder gut war, scheinbar. Also das hat das überdauert. Und ja, ich habe früher dann ein paar verkauft auch noch.
Weil, und das jetzt grundsätzlich auch noch.
Ja, was selten, weil ich muss nicht hergeben.
Das heißt, du hast gefühlt wahrscheinlich dann nur mehr 2% von dem, was du geschaffen hast, für dich selbst nur auf Lager.
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe schon sehr viel da. Also ich habe sehr viel Kostüme drüben im Lager hängen. Und eine Hand, ja, stimmt, ich habe schon auch viel verkauft. Aber halt, ich cosplay halt meistens Charaktere oder Sachen aus Serien, die halt nicht mehr so aktuell sind. Das heißt, die waren vielleicht vor 10 Jahren Mainstream und ich komme nach 10 Jahren drauf, ah, cool. Und wenn ich mal irgendwie Mainstream-mäßig dabei bin, dann mache ich halt meistens so Charaktere, die halt nicht so beliebt sind oder die nicht so oft vorkommen oder die Randcharaktere sind. Das heißt, ich mache jetzt nichts, was super beliebt ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht alle meine Cosplays verkaufen, weil die meisten Leute werden sich denken, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Also es ist halt immer sehr speziell gewesen, was das betrifft. Und wenn natürlich das Cosplay schon so halb zerfällt, weil es halt schon so alt ist, dann gebe ich es nicht her, weil da schaue ich mich. Aber es ist natürlich dann schon so, ich meine, ich habe dann ein paar auch recycelt und das meiste, was auseinandergefallen ist, habe ich halt weggeschmissen. Aber dass ich einfach ein Cosplay so wegschmeiße, kriege ich halt auch nicht da schenke ich es vorher noch her. Also so, aber dann denke ich mir auch so, ja, sie sind ein bisschen schrottig zum Herschenken, aber sie sind ein bisschen schott zum Wegschmeißen und dann gammeln sie dann in der Kiste im Keller.
Das heißt, der Keller geht über.
Jein.
Mit Materialien, die man verwenden kann.
Ja, genau. Also so hat das halt angefangen mit dem ganzen Cosplay-Dingsbums und so. Und ich war halt, Freunde von mir haben halt auch aus diesem Genre halt gecosplayt. Und nach der Matura bin ich halt dann nach Wien, habe dieses College gemacht und habe dann halt mal gelernt, wie man die Sachen wirklich macht. Dann war natürlich das mit dem Schnittzeichnen super interessant, weil das war immer mein Hauptproblem, dass man halt die Schnitte halt irgendwie braucht oder irgendwie abwandeln muss und man halt dann da steht und nicht weiß wie. Und das hat die Sache dann immens erleichtert. Weil man weiß, wie man das halt wirklich macht und so. Und es hat dann halt damit angefangen, dass Freunde halt dann gefragt haben, so, hey, kannst du mir da helfen? Oder, Und bei meiner Mitbewohnerin war es auch so, dass wir halt gemeinsam gecosplayt haben. Das heißt, ich habe dann die Schnitte gemacht für sie. Dann haben wir halt das gemeinsam im Sommer immer genäht. Und ich habe halt gesagt, was machen muss. Und dann hat sie halt ihr Cosplay gemacht und ich habe meins gemacht. Und dann war halt, sind halt immer mehr Leute dazugekommen. Und dann haben wir gedacht so, weil ich war dann mit der Schule eben auch schon fertig, also mit dem Kolleg und habe die Meisterprüfung und so schon alles gehabt und habe nicht so wirklich gewusst beruflich, nee, es gibt halt nicht wirklich was. Ich wollte das nicht in eine Änderungsschneiderei gehen. Ich wollte immer ins Theater, aber im Theater kommt man wahnsinnig schwer rein, wenn nicht irgendwer gerade schwanger ist oder in Pension geht. Kommst du halt nicht wirklich in diesen Flow rein und habe halt dann Kunstgeschichte studiert, weil ich wusste, was ich machen soll. Und während dem Studium ist man halt dann, wie gesagt, da sind immer mehr Leute gekommen, so, hey, kannst du mir da helfen, weil du hast das ja gelernt und wie mache ich das? Und machst du auch auf Auftrag sowas? Und dann haben wir gedacht so, da gibt's eine Nachfrage, was das betrifft. Also, dass halt die Leute die Kostüme haben wollen, weil damals, ist ja schon lang her, wenn du ein Cosplay machen hast wollen, hast du es selber machen müssen. Weil du hast zwar aus China oder irgendwo über eBay vielleicht was bestellen können, aber das war nur ein bisschen so shady, dass man irgendwo da im Ausland so bestellt. Das PayPal hat es bei uns noch gar nicht gegeben. Du hast mit Kreditkarten zahlen müssen, wenn du eine gehabt hast. Und das war halt immer so ein bisschen, dann musste man ein halbes Jahr warten, bis es kommt und dann schaut es meistens grottig aus. Also war ein bisschen schwer. Und du hast auf die Anime-Conventions vielleicht welche kaufen können, aber da war das so, war so richtig verschrien, so, ah, du hast es gekauft, oh, böse. Das heißt, man hat die Möglichkeit nicht gehabt, dass man es kauft. Und deswegen hat es halt Leute gegeben, die man fragt, hey, bitte nehmen wir das.
Ja.
Und man dachte so, ah, okay, cool, interessant. Und indem ich natürlich ja das Schnittzeichnen gelernt habe, habe ich halt die Sachen auf Maß machen können. Und nicht nur, ich nehme halt von der Burda die Schnitte und bastel es halt irgendwie zusammen in Größe 38. Sondern ich habe das halt wirklich gescheit machen können. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, cool, ich habe es als Übung angesehen, weil ich natürlich dadurch Kostüme machen habe können, die für mich selber nicht in Frage kommen wären, weil ich mir gedacht habe, interessiert mich nicht. Ich habe dadurch Techniken probieren können, ich bin nicht aus der Übung gekommen, was das Nähen betrifft. Und ich habe nebenbei Nähkurse gegeben an der Volkshochschule. Und so hat es dann ein bisschen angefangen. Und dass ich halt gemerkt habe, oh, da ist eine Nachfrage da, cool. Also am Anfang war es halt freundeskreismäßig mit dem, ah, wir machen das gemeinsam, ihr kommt zu mir, dann schauen wir uns das an und dann erkläre ich, wie man das macht. Und dann bin ich nach Linz eben zurückgezogen, also zuerst war ich kurz ein Jahr bei meiner Mama und dann bin ich nach Linz gezogen und dann war eben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich dazugekommen bin, aber mit der Big Bang Con in Wörs, wo dann eben die Frage war, ja, willst du einen Stand zum Ausstellen für deine Kostüme haben und so. Und bei mir haben dann halt die Alarmglocken geklingelt, haben gedacht, ich kann nicht meine Sachen ausstellen und sagen, ich mache das beruflich, ich machte das Kostüm ohne Gewerbeschein oder sonst irgendwas. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, dann wie geht das jetzt? Wie mache ich das? Und habe halt dann das Gewerbe angemeldet. Zuerst ein Kleingewerbe, weil ich habe ja eigentlich nur studiert. Und so ist es dann ins Rollen gekommen mit diesem ganzen, ah, okay, ich habe den Stand, ich habe die Kostüme präsentiert, ich habe ein bisschen Werbung gemacht, ich habe die Homepage gemacht und habe halt dann Flyer verteilt mit, hey, kauft's meinen Scheiß. So. In dem.
Ja, weil du
dem
gemeint hast, du hast auf der VHS die Nähkurse gemacht. Mhm. Also gegeben.
Gegeben, genau. Gegeben. Also ich war die Kursleiterin in dem Sinne. Genau.
Und nebenbei hast du, oder hauptberuflich hast du zu dem Zeitpunkt Kunstgeschichte studiert?
Genau.
Warum gerade Kunstgeschichte?
Weil es mich einfach interessiert hat. Also das war einfach so es war ein Studium, wo man dachte, so, das interessiert mich vom Ding her. Ich habe zwar gewusst, ich werde mit Kunstgeschichte nichts machen, weil, genau das gleiche Problem wie mit dem Nähen. Du hast nicht so viele Möglichkeiten, außer du lässt dir am Anfang die ersten paar Jahre einfach ausbeuten. Und ich habe halt von dem ganzen Nähbetrieb und von diesem ganzen Kostüm-Näh-Sachen halt schon mitgekriegt, dass du am Anfang meistens gratis arbeitest und ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Mhm. Und haben mir gedacht so, wenn ihr was von mir wollt, dann müsst ihr mich zahlen.
Mhm. Capitalism!
<Ja. lacht> Nein, weil es ist diese Franchise-Wirtschaft, wo jeder erwartet, dass du Sachen gratis machst, weil geht ja eh schnell.
Ja.
Und ja, und deswegen habe ich habe mir quasi das ganze Zeug mit den Nähkurse verdient, weil bei der VHS, sobald du in diesem System drinnen bist, melden sie ja die ganzen Standorte so, hey, Nähkurs, wollen wir auch machen und so. Und ich habe halt dann so 3 bis 4 Nähkurse in der Woche gehabt, immer am Abend, und habe halt meine Uni um das halbwegs herum geplant, so kurz halt gegangen ist. Ja, und habe halt dann Kunstgeschichte, also im Bachelor habe ich abgeschlossen, den Master habe ich vorher aufgegeben. Also ich habe mit der Masterarbeit sogar schon angefangen, ich habe die ersten 3 Seiten, habe ich glaube ich, geschrieben. Und mein Fehler war halt, dass ich halt weggezogen bin. Weil mein Gedanke war, naja, die Masterarbeit kann ich ja von daheim aus schreiben oder ich muss dafür in die Uni gehen und so. Und habe halt dann eben in Linz an der VHS dann die Kurse gegeben und habe dann im Landestheater, im Musiktheater in der Schneiderei angefangen, Vollzeit. Vergiss es. Und dann habe ich mir halt irgendwann einmal so mit eingezogenen Schwanz halt vom Studium abgemeldet. Weil ich habe dann halt schon die Studiengebühren und alles schon zahlen müssen. Und habe gedacht,
das Theater war nichts für dich, oder was?
Naja, ich wollte immer ins Theater. Aber ich war halt nur Karenzvertretung. Und ich habe angefangen, dass ich eben Vollzeit im Theater arbeite, in der Schneiderei, auf der Damenseite. Und dann, wie die aus der Karenz wieder zurückgekommen ist, war halt nur noch Teilzeit. Und mein Vertrag ist halt im April 2020 ausgerannt.
Wie hast du von dem Gründerdings erfahren?
Ach so, ja genau. Also mein Vertrag ist ja ausgerannt. Mhm. Und ich meine, mir war es eigentlich eh ganz recht, weil da war Shutdown und Lockdown und bla. Und ich habe mir gedacht, so eigentlich, mich hätte jetzt nicht im Theater arbeiten, weil es ist echt mühsam, weil die ganzen Auflagen und das Theater hat dann ja fürs Krankenhaus Masken und so OP-Dinger genäht. Also es war einfach dann, es war Massenproduktion. Mhm. Du sitzt dann ganzen Tag dort und machst das Gleiche. Ich war zu dem Zeitpunkt ein bisschen Final Fantasy 7 süchtig, weil ja das Remake rausgekommen ist. Das heißt, mir war es eh wurscht, wenn ich jeden Tag das Gleiche machen kann, weil im Kopf war ich eh im Spiel. Und genau, ich habe halt dann schon gewusst, mein Vertrag wird ausrennen. Und habe dann schon überlegt, so, okay, gut, dann werde ich halt jetzt die Selbstständigkeit halt vollzeitig machen. Und dann habe ich mit einem Freund geredet, der gemeint hat so, hey, du, beim AMS gibt es so ein Gründerprogramm. Vielleicht bist du ja
relevant
für sowas. Vielleicht kriegst du es ja. Informier dich da mal. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so, naja, ich habe das Kleingewerbe ja schon gegründet. Also ich bin jetzt nicht gegründet. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Dann habe ich mir auf der Homepage ein bisschen noch gelesen, habe geschaut und so. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, um Fragen zu beantworten. Dann hat mir halt einer, der halt zuständig ist, zurückgerufen. Und dann habe ich gemeint, so, ja, also es war ungefähr Ende Jänner, Februar. So ungefähr war das. Also so 2 Monate vorher. Und ich habe gemeint, so, ja, mein Vertrag rennt Ende April aus. Ich würde mich dann beim AMS halt melden. Aber ich möchte eigentlich dann selbstständig sein. Ich habe gesehen, da gibt es das Gründerprogramm und so, und in dem ich aber schon gegründet habe, gibt das für mich überhaupt? Und er hat gemeint so, ja, das geht schon, weil du ja noch nicht Sozialversicherung gezahlt hast für das ganze Ding, sonst würde es nicht gehen. Aber du musst halt das irgendwie so lange hinauszögern, dass du halt erst am 1.1.21 gründest. Weil wegen der Sozialversicherung, weil die wird aufs ganze Jahr gerechnet, bla 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 bla, wäre so kompliziert, dann musst du halt genau schauen und so. Und ich habe mir gedacht, so, es wird sich eigentlich eh ausgehen vom Verdienst her. Es wird sich ausgehen, dass ich nichts im Nachhinein noch zahlen muss. Aber gut, passt, machen wir es nach dem Programm und so. Und der Herr war auch super nett. Ich war dann auch, wie ich mich beim AMS angemeldet habe, auch in seinem Bereich dann. Und wie gesagt, ich habe sehr positive Erfahrungen mit AMS gemacht, weil alle anderen immer so schimpfen und ich habe einfach, glaube ich, mit dem Typen Glück gehabt, aber der hat ja genau gewusst, was ich will und der hat gewusst, die ist eh wieder weg und die macht das Ding. Und der hat mich halt dann bei diesem Gründerprogramm halt angemeldet und dann war ich halt, glaube ich, ab Juni oder so in diesem Gründerprogramm oder ab Juli in diesem Gründerprogramm drinnen und habe halt eigentlich die Zeit genutzt, dass ich meine Homepage überarbeite, dass das passt, dass es mit dem ganzen Datenschutzzeugs und das ganze rechtliche Bürokratie-Ding, dass es alles passt und so, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich so eine Sonderstellung habe, weil ich bin keine klassische Schneiderei, sondern ich habe mit den Schnittmuster, ich mache das über E-Mail-Kontakt und so, wie lange muss ich das jetzt aufheben, wie muss ich das unter Verschluss halten, dass es sicher ist, also und die haben dann alle gemeint, so, wie ist das bei Ihnen aufgebaut, wie funktioniert das? Und, ja.
Sind Sie sich wenigstens alle einig, wie lange das aufhalten musst?
Ja, weil ich habe dann gefragt, wie ist denn das? Weil ich habe ja Schnitt gewusst. Und dann heißt es immer so, weißt du, Rechnungen 7 Jahre oder irgendwie sowas. Wie, also sieht man so, naja, es gibt halt keine Richtlinien, wie lange du das aufhalten musst. Es muss halt irgendwie glaubwürdig und Sinn machen. Warum? Und ich habe gemeint so, naja, wenn ich jetzt einen Kunden über 20 Jahre habe, werde ich die Schnitte nicht wegschmeißen. Und dann hat sich gemeint so, ja, das stimmt, verstehe ich schon. Weil
auf der anderen Seite Datenschutz, persönliche Körpermasse und so weiter.
Genau, Körpermasse sind Gesundheitsmasse.
Ja, genau. Und somit muss es eigentlich, sobald die Rechnung geschrieben worden ist, dann haben fertig.
Genau, und ich habe dann gemeint, aber das macht, ich kann ja nicht jedes Mal den Schnitt nicht machen. Also man, wo ist der Sinn dahinter, wenn ich was habe, was schon perfekt maßgeschneidert ist, und dann schmeiße ich den Schnitt weg. Und sie so, ja, na, versteht sie schon. Und dann, und dann habe ich gemeint so, ja, ich weiß nicht, es sind 2 Jahre. Okay. Und sie so, ja, das klingt ganz okay.
Also die kennen sie ja nicht
wahrscheinlich aus. Nein, ich hab mit einer telefoniert, die für Datenschutz zuständig ist. Und sie meinte so, ja, nein, man muss halt begründen. Und ich so, ja, okay, gut, dann mache ich das jetzt so. Nach 2 Jahren schmeiße ich es weg, außer es kommt ein neuer Auftrag von der gleichen Person.
Dann rennt es wieder 2 Jahre.
Und dann rennt es wieder 2 Jahre. Und sie so, ja, das, ja, machen sie es so. Und ich so, okay.
Fuck, wann habe ich das letzte Mal bestellt
bei dir? Die habe ich gefragt, ob ich es gehalten sollte oder nicht. Genau.
Also ich weiß nur, eben der Lanz ist ja, hat auch Datenschutz gemacht und so weiter. Und wie gesagt, mit dem ich vorher geredet habe, eigentlich muss der Datenschutz technisch gesehen ist so, dass, wie das losgegangen ist, ja, jede Firma, jede Bewerbung da nicht haben hat müssen, wenn du nicht unterschrieben hast, dass du, oder die Einverständniserklärung unterschrieben hast, dass sie es überhaupt verarbeiten dürfen, anlassbezogen. Und das wirst wahrscheinlich du jetzt genauso machen, im Sinne von, ich behalte auf,
ist dem Zustand. Genau, also ich weiß nicht, ob sie die Leute lesen. Aber wenn man mir eine Anfrage schickt, muss man 2 Hackerl setzen. Das eine sind die AGBs und das andere ist die DSGVO.
Brav, vorbedruft.
Und es ist dann nur mal, weil ich dann gemeint, so ja, bla bla bla. Und also sie, die Leute schicken Anfrage per E-Mail, da müssen sie schon anklicken, dann schreibe ich zurück. Und das ist ja nur eine Anfrage. Das heißt, es kommt dann vielleicht noch kein Vertrag zustande. Wenn sie dann sagen, ja, passt und sie zahlen, dann kriegen sie von mir das Maßpaket nur mal zugeschickt, wo sie dann die Maße eintragen und dann müssen sie es nur mal bestätigen.
Und ihr zwei kennt sich ja im Prinzip schon vor? Oder seit?
Nein, das erste Mal miteinander geredet, weiß ich, nur haben wir eben auf der Big Bang.
Auf der Big Bang.
Genau. Wir sind dann auch nachher noch ins Kino in die Bar gegangen.
Wirklich?
Ja.
Das kann mich nicht mehr erinnern.
Ja.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich habe die vom Namen her aber von Facebook halt schon kennen. Also man hat halt schon geschaut, wer in diese Gruppen drinnen ist. Facebook-Gruppen.
Ah, okay.
Warst du da mal in einer drinnen oder nicht?
Ich glaube schon.
Oder
Cosplayer Oberösterreich.
Ja, genau sowas. Man schaut halt dann, wer so drinnen ist und so. Und ich habe die schon auf dem Schirm gehabt vom Namen her.
Ah, cool.
Also ich habe schon, deswegen habe ich auch die Dodo kennt.
Ja, ja.
Weil man hat halt die Facebook-Seiten so gehabt von, also es hat immer schon Anime-Fans, bei uns hat's ja, ich habe ja auch mit, ich meine, ich habe mit 15 oder so mit dem Cosplayen angefangen und da hat's einmal schon Leute gegeben, die jünger sind, aber die waren halt so 2, 3, 4 Jahre jünger oder so, oder, also nicht so viel jünger, aber es kommen immer junge Leute noch. Es ist halt so, natürlich ab einem gewissen Alter scheidest du meistens auch halt aus dem Cosplay-Ding raus, weil meistens halt noch, sobald du einen Job hast, interessiert es die meisten nicht mehr, weil sie keine Zeit mehr haben. Dann hätten sie das Geld, aber keine Zeit mehr. Dann halt das ganze Familie, bla bla bla, was auch immer. Und in Österreich war generell auf die Cons im Vergleich zu Deutschland der Männeranteil immer höher. Es war auch der Anteil an zivile Personen halt höher als Cosplayer. Damals, also wie wir mit dem Vergleich gehabt haben, immer waren Freunde von uns aus Deutschland in Österreich auf einer Con waren und irgendwann so, oh, das gibt bei euch so viele Typen, die auf Cons gehen. Also nicht unbedingt Cosplay, aber halt vom Ding her. Und in der Cosplay-Szene gibt's, man verhältnismäßig im Vergleich zu, wie groß Deutschland ist im Vergleich zu Österreich, ich glaube schon viele Männer, die cosplayen.
Ja.
Aber halt nicht so viel wie Frauen halt.
Also das habt ihr selber Facebook-Gruppen gehabt im Endeffekt?
Jein, also man hat sich halt so, man war aware, dass man existiert und so und man ist sich vielleicht gegenseitig gefolgt und so. Aber ja, richtig, das erste Mal.
Da haben wir sie zumindest das erste Mal gesehen.
Genau.
Dann das nächste Mal, du hast mich auf der zweiten Austria Comic Con gejudged.
Yeah, I judged you. Ja, stimmt.
Ja,
du stimmt. Du hast gejudged, da. Das
ja, haben wir da gar nicht
aufgefallen. Genau, das war bei der in
Design Center. Genau, das war
die letzte im Design Center, genau.
Ich weiß noch, auf der ersten war ja die Wienerin da dabei.
Die Nana.
Ja, ja.
Aber die war beim zweiten, die war
da dabei.
War da auch dabei. So. Genau, wir waren nur zu dritt. Stimmt.
Genau. Und ich weiß überhaupt nicht, wie wir dann angefangen haben, dass wir abhängen. keine Ahnung. Wie hat sich das eigentlich mit dem, dass ich jede Woche zu dir craften komme, einbürgert?
Ich meine, das ist eine gute Frage. Machen wir es mal, sagen wir mal anders. Wir haben jetzt im Prinzip ja sehr viel und sehr, sehr viel Inhalt präsentiert, das ist einmal von dir, inklusive dem Werdegang, inklusive von deinem Beruf im Endeffekt, aber
wie es bei mir war.
Wie, wenn du bist eingekleidet worden von der Mama aus
in 2005 eben war das einzige Mal, dass ich da eben mal auf Con gefahren bin und cosplayt habe. Und dann habe ich Jahre nichts gemacht. Mhm. Und dann habe ich mit der Conny, also meiner Schwester, mal irgendwie über... Genau, sie hat gesagt, sie geht auf die Annie Night. Das war in 2011. Da war es noch in der TU.
Ja.
Und hat eben gefragt, mich und den Draschen so, hey, wollt ihr mitkommen? Und ich, ja, voll cool. Und dann so, oh, ich brauche ein Cosplay. Da habe ich mir noch ein Cosplay dann gekauft, weil ich habe immer gedacht, so das Cosplay selber machen, das ist schwarze Magie oder was. Das musst gelernt haben oder du musst irgendeinen, weiß ich nicht, Onkel haben mit einer Werkstatt oder irgendwas. Ist. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass das wirklich möglich ist, dass man das selber machen kann, ja.
Unvorstellbar.
Ja. Also, da waren wir 2011 auf der Anime Night, das hat uns recht gefallen. Dann haben wir sie gleich für die 2012er Konichi-Karten gekauft. Mhm. Auf der NyanCon waren wir 2012. Auf der MAC-Convention waren wir 2012.
Ich
auch. Also, NyanCon und MAC-Convention waren in Linz.
Mhm. Wir waren ja auf die gleichen Cons, wir haben uns ja einfach nie.
Ja. Und auf der 2012er.
Das ist ja
auf der 2012er Konichi war dann am Sonntag, wie wir heimgefahren sind, haben wir sich nur gedacht, so, ey, wir haben jetzt aber nur ein bisschen Zeit, bis dass wir heimfahren müssen, was machen wir denn? Haben wir sich den Programmplan angeschaut und haben gesehen, da ja Rüstungsworkshop mit Kamui-Cosplay. So,
war da?
Ja. Ja, die war nur normaler Besucher und hat eben Workshops gegeben. Und wir sind da eigentlich eingegangen, weil das Cosplay, was man eben für die Anime Night 2011 gekauft hat, war der Edward Elric. Und wir haben sich überlegt, ob das irgendwie vielleicht einmal möglich ist, dass wir für einen Draschen dann in Alphons machen. Das ist was ja eine Riesenrüstung ist. Und sind halt in den Workshop gegangen. Und innerhalb von einer Stunde hat eben die Kamui da ja erklärt, wie sie alle ihre Rüstung gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, fuck, das ist total einfach. und so habe ich dann angefangen. Und es war 2013. 2013, ja, habe ich dann die Jaina, mein erstes Jaina-Cosplay gehabt. 2014 habe ich nichts gemacht. 2015 habe ich die Sylvanas gemacht, die erste. Ja, ich habe keine zweite Sylvanas, halt das. Ich habe immer mal überlegt, mache ich eine zweite. Und dann war schon 2016, wo ich die Siri von Witcher 3 für die ACC gemacht habe. Mhm. Und da ist dann auf einmal losgegangen. Da habe hab ich den Cosplay-Wettbewerb gemacht und dann haben wir gedacht so, oh, get handle. The pressure. Ja, und da habe ich dann angefangen, dass ich halt so ein bisschen mehr. Du.
Ja, und das Jahr drauf hast du mit der Jen gewonnen.
Ja. Aber ich weiß nicht, das war so lustig, wie da Siri eben, wo wir da neben der Bühne gestanden sind. Und sie haben für den dritten Platz ausgerufen. Und sie haben den zweiten Platz ausgerufen. Ich weiß nicht, ich habe mich da umgeschaut. So. Wer kommt denn jetzt gewinnen, wenn das der zweite Platz ist? Ja.
Ich kann mich erinnern, es war recht lustig, also gerade das erste Jahr noch.
Ja. Bei der zweiten, wie ich dann das Jennifer gewonnen habe, war die Akustik hinter der Bühne so dermaßen scheiße. Ich habe zwar meinen Namen gehört, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich gewonnen habe. Ich bin dann irgendwann Backstage, habe irgendwann gefragt, so wegen so, was war ich jetzt?
Ja, das ist halt der Stress, den ich immer habe.
Die Lena habe ich gefragt, sie hat ja moderiert.
Stimmt.
Ja.
Ja. Weil es ist halt generell, die Akustik auf der Bühne ist auch so deppert, weil wenn die Selene neben mir gestanden ist und sie was gefragt hat, habe ich es aber auch nicht verstanden.
Ja, wahrscheinlich, weil sie gerade Ferien geredet haben und ja.
Ja. Ja. Das ist immer so, what? Und die Zuschauer werden sich denken, wie kannst du das nicht hören? Und dann sage ich, sorry, ich stehe hinter die Lautsprecher.
Ja, aber anders, man, du bist ja mehr oder weniger fast direkt mit Conventions, also mit Contests eingestiegen. Mhm.
Was lustig ist.
Was lustig ist bei dir?
Nein, also ich habe Contests sind für mich eigentlich nie wirklich in Frage gekommen, weil ich das nicht so mag, auf einer Bühne stehen und im Mittelpunkt sein und so, was ein bisschen widersprüchlich ist mit Cosplay, wo man sich denkt so, ah, du willst doch sicher, dass man die anschaut oder dass man Fotos
macht. Warum macht man das sonst?
Genau. Aber ich wollte das gewandt haben und ein paar Contests mitmachen. Also ich habe halt mit deutschen Cons angefangen und da hat es halt immer die Wettbewerbe gegeben, wo du halt auch ein Skit machen musst. Das heißt, es war immer
eine kleine Szene.
Eine Szene, die du halt irgendwie vorspülst, dann gehst du zur Jury an den Tisch und dann gehst du wieder nach hinten. Dass es sowas wie Pre-Judging gibt, hinter der Bühne, was halt vorher passiert, ist erst sehr viel später gekommen. Und also, dass wir beim Wettbewerb mitmachen, war für uns, das war kein Thema. Und wie dann später diese Wettbewerbe gekommen sind, wo du quasi nichts aufführen musst auf der Bühne, wo du nur drauf gehst und wieder runtergehen und so weiter.
Ja. Das war der Grund, warum ich mich, weil diese Szenen wollte ich auch nicht machen. So dieses, passt, okay, ich wieder auf, schau, dass ich nicht von der Bühne fahre und gehe wieder runter.
Ja, voll. Und mich hat es eigentlich nicht so gereizt, dass ich mitmache und so. Und dann habe ich mir immer wieder gedacht, so indem ich natürlich die Ausbildung und so weiter habe und ich dann mit so was Genähten mitmache und dann gewinnen würde, dann ist halt auch dieses so, also mein, vorausgesetzt, ich würde gewinnen, dann kann ich mir sicher von allen anderen anhorchen, ja, Schiebung. Oder alle denken sie, wenn ich mitmache, ah, die gewinnt eh, dann ist bei mir Pressure. Was mache ich denn dann, wenn ich nicht gewinne? Dann rehre ich in der Ecke. Ja, voll. Das war so ein Ding. Ja. Und es hat dann angefangen mit dem, dass ich halt bei den Conventions halt in der Jury halt dann war. Mhm. Was mir lieber war, weil dann kann man die Sachen genau anschauen. Mhm. Indem ich vom Fach bin, erkenne ich halt, ob man die Person jetzt am Blödsinn erzählt oder nicht. Oder ich sehe halt, ob die Sachen halt sauber verarbeitet sind oder wie auch immer, keine Ahnung. Da gibt's immer diese große Diskrepanz aus dem Publikum, die dann sagen, aber das Cosplay war viel cool, warum hat das nicht gewonnen?
Ja, weil es meistens nicht so sauber war.
Aber generell im Prinzip, du warst Judge, du auch?
Ich war auch mal Judge, ja.
Ja. Aber wenn es da in der Funktion tätig seid, auf was achtet es? Was muss ein Cosplay haben? Die Person, die Qualität von der Vorbereitung, keine Ahnung was. Was sind so die Kriterien?
Vorher muss man, bei den Cosplay-Wettbewerben gibt es unterschiedliche
Kategorien.
Oder halt, wie die Wettbewerbe aufgebaut sind. Ab und zu gibt es halt spezielle Kategorien. Da ist eingeteilt in Needlework, Crafting, bla bla bla. Dann gibt es Wettbewerbe, wo die Performance auch was zählt. Dann gibt es Wettbewerbe, wo es keine Kategorie gibt. Da gibt es so Platz 1, Platz 2, Platz 3. Und manche Wettbewerbe, die halt irgendwie international sind, weil es einen Vorentscheid gibt oder so, oder weil wir vielleicht jetzt gerade den Vorentscheid ausführen, dann gibt es ein gewisses Regelwerk und ein Punktesystem, an was man sich halt halten muss. Das heißt, man hat Vorgaben, was man bewertet. Und wenn es so kleine Wettbewerbe sind, dann ist halt jedem freigestellt, was er wie bewertet. Das heißt, das muss man ein bisschen im Hintergedanken halten, dass man nicht genau weiß als Außenstehender, was jetzt im Hintergrund abgeht. Und ob das jetzt jeder sein eigenes Punktesystem macht oder ob es quasi Vorgaben gibt, was man dann ausfüllen muss, was dann quasi zusammengezählt wird und so weiter. Also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, genauso wie die Jury immer zusammengewürfelt ist. Manchmal wird wirklich drauf geschaut, dass du von jeder Kategorie halt, wenn dabei hast, dass sie halt irgendwo gut auskennt, ja. Oder ob das random people sind, die halt null Ahnung davon haben, die einfach nur darum gehen. Also manchmal ist es ein bisschen eine Mischung. Dann hast du halt Leute, die vielleicht irgendwas mit der Szene zu tun haben, aber vielleicht selber keine Cosplays selber machen, sondern vielleicht nur kaufen. Aber vielleicht eine Ahnung davon haben, wie man gut schminkt, wie man gut postet, wie es gut ausschauen muss. Also die bewerten halt dann eher die Optik und die anderen schauen halt auf die Details. Also das ist so nur kurz vor.
Also je größer die Veranstaltung, desto intensiver sind die Vorgaben.
Yeah. Ja. Es hängt davon ab, ob es jetzt ein Vorentscheid ist für einen größeren Wettbewerb oder ob es so ein hauseigener Cosplay-Wettbewerb ist und wie gesagt, ob sie sich die Mühe machen, dass sie Kategorien machen oder ob es halt nur 1, 2, 3 gibt.
Wenn ihr jetzt in mein zurückdenkst, die letzten 10 Jahre, wo ihr als Judge aktiv wart, bei welcher Veranstaltung war das aus eigener Seite her die interessanteste Erfahrung, beziehungsweise das, was sagt, okay, gut, da hat eigentlich alles zusammenpasst. Aus der Sicht von Cosplayer dann selber. Also sprich, die Bewertungen okay, wo und so weiter.
Aus. Ob die Bewertungen okay waren aus Cosplayer-Sicht, war die jetzt keine Beurteilung. Die, die gewonnen haben, haben sie meistens gefreut. Aber ja.
Das ist klar, aber wie gesagt, eher so im Sinne von, dass die Allgemeinheit zufrieden war mit dem, was gegeben worden ist. Was der, hin und wieder gibt es ja so leichte Reibereien im Sinne von, warum, weshalb
und
so.
Ich glaube, die gibt es immer.
Ja.
Und vor allem waren sehr viel, also wenn wir jetzt zum Beispiel so Comic-Cons hernehmen, wo natürlich sehr viele Menschen den Wettbewerb anschauen, die jetzt mit Cosplay an sich nichts zum, nichts zum da haben, also die einfach nur so vielleicht mal ein paar auf die Cons gehen und das so ein bisschen als die Cosplay eher so als Programmpunkt ansehen. Mhm. Da regen sich, glaube ich, mehr Leute drüber auf, die nicht verstehen, wie das zustande kommt, wie bei richtigen Anime-Manga-Convention, wo eigentlich sehr viel mehr Cosplayer anwesend sind als normale Menschen.
Ja, das nennen sie Armchair-Judging. Das heißt, man sitzt im Publikum und glaubt dann, man weiß besser als die Judges, wer eigentlich gewinnen
hätte. Ja gut, wir wissen in Österreich, wir haben 8 Millionen Fußballtrainer, gell? Ich kenne nicht dazu.
Ja.
Aber das hat andere Gründe. Aber, ja, aber du hast vorher was Wichtiges gesagt, und zwar, du hast gesagt, es ist halt immer die Unterscheidung zwischen, ist es ein Comic-Con oder ist irgendwas anderes. Mhm. Was zeichnet oder was ist eigentlich für euch ein Comic-Con versus diverse andere? Was ist da der große Unterschied?
Mehr Weeps.
Ja. Also, es
auf
ist,
Deutsch bitte.
Also, wenn du jetzt auf die Anime-Night oder auf die Konichi oder auf die Animagic gehst, das sind reine Anime-Manga- Veranstaltungen, die den Fokus auf Japan haben. Mhm. Und die Comic-Cons sind ein bisschen breiter gestreut, wobei ich gehört habe, bei der Wiener Comic-Con haben sich sehr viele Leute beschwert, dass die Comic-Sachen immer weniger werden, dass es sehr viele Manga-Sachen gibt.
Also Comic-Con in Wien habe ich so vor mitgekriegt, dass ich genau einen Stand gesehen habe, der Comics verkauft hat. Genau. Mich genau an und das war der ASH.
Genau. Nein, da haben sie sehr viel, da haben sie sehr viel beschwert, dass das so überschwappt, weil es gibt ja die Anime-Cons. Warum? Bla. Aber bei den Comic-Cons, die haben sie da im Namen drinnen, da sind, spielen natürlich eher westliche Sachen auch eine große Rolle. Da hast du halt Gäste, also Star-Gäste im Sinne von Schauspieler oder irgendwelche berühmten Menschen, damit du da Autogramm oder ein Foto oder sowas holen kannst und so. Das gibt's bei Anime-Convention eher selten. Also sie laden schon vielleicht Synchronsprecher ein, die man aus Anime-Sachen kennt, oder sie laden Zeichner ein. Früher war das in Deutschland immer so, dass man halt berühmte Mangaka eingeladen hat, die dann da Gast waren und so. Aber die haben jetzt, weil was müssten für einen Anime-Star einladen? Also Miku könnte man einladen von Vocaloid, weil die ist ja virtuell. Also
das so auf der ersten, auf der zweiten Konichi war 2012, war das tatsächlich, da haben sie so
ein Konzert gehabt.
Ja, genau,
ja, ein Konzert gehabt. Nein, also das ist so ein bisschen so, und das Klientel und die Leute, die kommen bei Anime-Veranstaltungen, sind sehr viele junge Leute dort.
Sehr viel, ja, der Altersschnitt ist sehr viel.
Ja, sehr viel jünger. Tiefer. Und du hast halt eher den Fokus auf diese nerdigen Sachen aus Japan.
Und da sind auch mehr Inside-Leute.
Ja, halt. Genau. Ja. Es sind vielleicht die Eltern, die mit die Kinder hingehen, die vielleicht noch nicht alt genug sind, dass sie leider dort sein dürfen. Und bei den Comic-Cons ist es eher so, hat man das Gefühl, da gehen auch Familien hin als Nachmittagsausflug, als Event.
So wie auf einem Kirtag.
Genau. Oder so, hey, schauen wir uns das einmal an und so. Da sind auch sehr viele Leute drinnen, die vielleicht gern Superheldenfilme schauen oder Comics lesen, aber die jetzt so mit dem Cosplayen an sich nicht
so mit der Szene, mit der Community in touch sind. So, sie konsumieren es zwar gern, aber sie tauschen sie untereinander nicht wirklich aus.
Also ich muss fairerweise sagen, das mit dem Kirtag schockiert mich fast ein bisschen.
Wieso?
Dass du sowas noch kennst, aber gut, auf
der anderen Seite. Ich weiß
ja, wo du wohnst. Ja, Land.
So ein Jahrmarkt sagen.
Nein, aber Kirtag ist was anderes.
Kirtag, ja, eben.
Ja,
Kirtag ist was anderes. Ja. Da hast du die Stammung.
Bei uns gibt es außerdem immer den Leon Harry-Ried, wo es halt auch die Dinge
haben. Ja, das ist ja nochmal speziell.
Ja, ich bin ein paar Mal mitgegangen mit dem Pferd.
Nein, aber wie gesagt, deswegen im Austausch mit der Wiener Comic-Con, ich habe ja das selber mitgekriegt, dank vor dem T-Shirt, also sprich vom Logo vom T-Shirt. Es war zwar immer jeder sehr interessiert, aber in Wahrheit war alles sehr distanziert. Und was mich mehr oder weniger schockiert hat, war eigentlich, man hat alle Artists in eine Halle reingepfercht und das war's.
Ja, aber das machen sie eigentlich immer.
Ja, also
es kommt drauf an, welche.
Ich habe das in Wörs nicht so schlimm.
Stimmt, da haben sie
ein bisschen aufteilt. Aber da war es wirklich so ein Haufen Chuck-Bomb und das war's. Ja.
Nein, es ist wirklich der Unterschied, aber die Anime-Cons ist auch, es gibt Workshops, es gibt Programmpunkte, die von Fans für Fans sind, also quasi die Community. Man kann sich als Community quasi dort bei der Veranstaltung melden und sagen, hey, ich würde gerne einen Workshop halten. Das gibt's bei Comic-Cons eher selten, weil das halt so große Messehallen sind. Du hast nicht so viele kleine Räume, wo halt dann 3, 4, 5 Workshop-Räume 3 Tage lang durch Programm haben. Mhm. Es gibt keine Anime-Kinos, wo Animes rennen, oder es gibt weniger Wettbewerbe. Also es gibt vielleicht einen Cosplay-Wettbewerb, aber es gibt keinen Fanfiction-Wettbewerb, es gibt keinen Fanart-Wettbewerb, es gibt keinen AMV-Wettbewerb.
Grundsätzlich haben sie schon so eine Art Kino-Dings, aber da, das ist vom E-Sports
occupied. Genau, ja, genau.
Also, das war sowieso speziell.
Das ist
Ich muss sagen, das Geilste an der ganzen Comic-Con war im Prinzip, dass wir zusammengesessen sind.
Ja, ist immer, ja. Das ist relativ schnell. Ich bin, wie die ersten paar Jahre am Draschendorf die Konichi gegangen bin, war unser Programm eigentlich ein Workshop und Vortrag nach dem anderen. Das hat uns
oder Bühnenprogramm, weil bei der Konichi hat es mehrere Bühnen gegeben.
Ja.
Also du hast eine Hauptbühne gehabt und ein paar kleinere. Ja. Und was es halt bei Comic-Cons halt auch nicht gibt, es hat halt immer diese Musicals. Diese Showgruppen,
die
was
aufgeführt haben.
Genau, da hast du so quasi Cosplayer, die vielleicht auch gern schauspielen. Und dann haben sie die halt zu Sailor Moon ein Stück überlegt. Und dann haben sie es auf der Bühne aufgeführt. Oder zu Kingdom Hearts oder was auch immer halt gerade modern war.
Und es war meistens voller Witze. Also es war ein Locher nach dem anderen.
Genau. Das so, und
ja, sowas, ja. Und wenn wir nicht einen Workshop und Vortrag haben, haben wir die Zeit gestopft mit, wir sind im Park ausgegangen und haben eben Cosplayer geschaut. Oder wir sind durch den Händlerraum gegangen. Das hat sich, wie dann schon langsam eben Freunde in der österreichischen Cosplay-Szene gefunden hat, sie ist aufgehört, weil wir einfach immer nur irgendwo auf den Haufen gepickt sind und Gaudi untereinander gehabt haben. Und im Endeffekt, ich habe schon so lange nicht mehr Programm wirklich geschaut.
Aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Es sind extrem viel so 2er-, 3er-Gruppen immer vereinzelt irgendwo gesessen. Die nirgendwo eine gefunden haben oder Anhang gehabt haben oder sie irgendwie vernetzt haben. Gerade bei den Durchgängen.
Ja, ich meine, ich glaube, früher war es halt sehr einfach.
Weil die Szene kleiner
war? Es hat Animex gegeben. Und es hat über Animex einen Eventkalender gegeben, wo die Conventions eingetragen waren. Und du hast dann Fantreffen organisieren können. Und das hat jeder gesehen, weil jeder war auf Animex. Und jeder hat dort nachgeschaut und hat geschaut, hey cool, um 14 Uhr am Sonntag gibt es ein Sailor Moon Fantreffen. Um 15 Uhr gibt es ein One-Piece-Fan-Treffen. Und dann ist man halt dorthin gegangen, einfach nur zum Schauen. Hey, cool, Freunde. Ne? Und dann hat man halt immer so ganz super mit die Digicams ganz cringy so ein paar Weep-Fotos gemacht, weil es einfach um das gegangen ist, dass man einfach Spaß hat. Also wenn ich mir die Fotos immer so durchschaue, denke ich mir teilweise so, oh mein Gott. Aber es war lustig. Und da hast du natürlich viel mehr das Ding, dass du connecten kannst, auch wenn du ohne wen hingehst, den du nicht kennst, weil es kommt, glaube ich, einmal auf die Persönlichkeit drauf an. Aber du hast die über Animex halt immer vorher irgendwie connecten können. Entweder du hast Fanfiction geschrieben oder du hast Fanarts gezeichnet oder du warst Cosplayer oder wie auch immer. Da hat man sich ein bisschen zusammengefunden und man hat die Leute dann ein bisschen gekannt. Man hat aber natürlich auch immer dieses Konkurrenzdenken gehabt, von wegen, du hast das gleiche Cosplay an wie ich. Also es hängt da voll so ein bisschen zusammen, aber ich habe halt damals auf der ersten Con, also nicht die Leipziger Buchmesse, weil da war ich in einer Gruppe dabei, sondern da, wo ich mit die 3, 4 Leuten, mit denen wir hingefahren sind, sind wir durch Zufall in eine Gruppe reingekommen und wir sind da teilweise zu 20 dann in dem Kreis gesessen, draußen in dem Park, und ich habe mit den Leuten teilweise immer noch Kontakt. Und das hat halt damals angefangen. Das war Zufall, dass wir da so zusammengewürfelt waren, so, hey, hallo, ihr macht's auch da von der Band, das Cosplay, cool, machen wir ein paar Fotos. Und dann hat man sich am nächsten Tag halt zufällig wieder getroffen, sind wir wieder genau am gleichen Ort gesessen. Und so geht das ins Rennen. Und dann fährst du natürlich, weil, wie gesagt, ich bin halt nach Deutschland gefahren, weil ich habe in Österreich keinen kennt. Und deswegen hat mir ich am Anfang auch ein bisschen schwer da, dass ich in die österreichische Szene reinkomme, weil ich habe halt meine Freundesgruppe gekannt, aber sonst halt nervt. Und
aber das ist generell auf österreichische Cons voll nicht gang und gäbe, dass es Fantreffen organisiert werden.
Früher hat es schon gegeben.
Okay.
Früher hat es gegeben, aber mit dem Aussterben von Animex, in dem es von Facebook abgelöst worden ist, gibt es nicht mehr wirklich. Und deswegen kann ich natürlich auch verstehen, dass wenn du jetzt in dieses Ich weiß gar nicht, wie sind die Leute connecten? Machen die das alles über TikTok oder Instagram? Weil es gibt keine Plattform, wo du einfach schauen kannst, wo sind die Events, wo kann man sie eintragen. Es gibt nichts mehr.
Ich meine, die Dokumi hat so, die dann das selber veröffentlichen dann auf einer Website. Das haben sie letztes Jahr wieder da sogar.
Genau.
Das, ja, wie wir waren, haben das, glaube ich, nicht ganz hingekaut. Aber ja, da kannst du halt wirklich auf der Con-Website selber schauen mit, an dem Tag und die Uhrzeit treffen sie die von der und der Serie, cool, da gehe ich hin.
Also, das ist halt schon, ich weiß nicht, wie die das machen, ich habe keine Ahnung. Und
es gibt es halt überhaupt nicht irgendwie bei den Comic-Cons. bei uns.
Nein, genau, das war.
Das war aber auf der MCM eben sehr, sehr anders, weil ich meine,
genau, gut, da gibt es welche.
Ja, und so einerseits sind wir bei dem ewig langen mit den Greek gestanden. Und dann sind wir zum Fantreffen gegangen in Aussehen ins Outside-Gelände und da haben sie auch dann alle möglichen Leute.
Ja,
so kann man sich das connecten. Ich hab niemanden von den Leuten kennt. Na gut, einen habe ich kennt. Schau, halt, bei dem bin ich im Podcast. Und ich bin so froh, dass der da war. Weil so habe ich dann halt ein bisschen connecten können.
Ja, weil es ist ja, früher hat es halt nur diese Conhorns gegeben, diese Freundschaftsbücher. Und dann war halt natürlich auch dann auch Punkt von diesen Fantreffen, da mal ins Conhorn, weißt du, einmal reihe oben, dann schreibst du dir irgendwas rein. Du hast keine Ahnung, was du reinschreiben sollst, du kennst die Person nicht. So, ja, okay, gut, wie heißt du?
Also zu meiner Zeit in der Volksschule.
Hat es auch noch gegeben, ja.
Freundebuch.
Hat das geheißen Stammbuch.
Ja, genau, Stammbuch. Genau, ja, ich habe meine nur.
Ich habe auch meine. Ja.
Aber da hat es dann Conhorn geheißen. Ja. Und da hat man, wie gesagt, da war es gefühlt einfacher und ich bin halt dann schon auf die österreichischen Cons gegangen, aber ich habe halt dann natürlich Freunde eingeladen aus Deutschland, die dann halt in Wien bei mir übernachtet haben und dann sind wir in der Gruppe auf die Con gegangen. Cool, passt. Sonst kennen wir eh kein Schwein. und dann habe ich mit einer Bekannten, war ich bei der Nyan-Con, glaube ich, in dieser One-Piece-Gruppe. Und vorher bei der Big Bang habe ich auch schon ein paar österreichische Leute halt kennengelernt und auf der Asia Comic Con halt dann auch nochmal und dann war diese Nyan-Con, wo ich in dieser Cosplay-Gruppe drinnen war, weil die habe ich im Flugzeug zu einer Con kennengelernt. Die ist hinter uns gesessen. Die haben wir am Flughafen kennengelernt. Ja. Sie, du fährst auch so Animagic, cool.
Ja, ja.
Und langjährige Bekannte und sie hat mich gefragt, hey, willst du Sanji machen? Wir machen One Piece, weil du hast doch früher Sanji gecosplayt, willst du nicht mitmachen? Und durch das habe ich dann die ganzen Leute kennengelernt.
Ja. Bei mir waren es sehr viel, muss ich wirklich sagen, Wettbewerbe. Ich finde auch das immer nur das Interessanteste bei Wettbewerben, einfach was Leute kennenlernst. Das ja. Ich habe eben die Wettbewerb kennt, in Daniel, die Brazens, die Monsoon, habe ich alle durch Wettbewerbe kennengelernt.
Aber es zeichnet sich was ab, was bei den Rollenspielen und so weiter ähnlich ist, wie das Facebook gekommen ist, sind sehr viele gute Plattformen aufgelöst worden, weil sie alle gemeint haben, machen wir Facebook.
Ich meine,
und dann war es vorbei, weil Facebook ja selber das nicht da stemmen hat können mit den Anforderungen, die wir braucht haben als Spieler oder halt Fans.
Ja, ja.
Und dann hat sich das wieder zerbröselt, weil auch jeder plötzlich seine eigene Interessensgruppe wieder gemacht hat.
Was nicht schlecht war, aber Animax gibt es ja immer noch.
Okay.
Also Animax gibt es immer noch. Das einzige Problem, was bei Animax halt war, ist, es hat halt kein Echtzeit-Ding gegeben. Und bei Facebook war halt Echtzeit-Info, ne? Und bei Animax hat es nicht gegeben, dass du ein Profil gehabt hast, wo du das gepostet hast, was du gerade machst. Sondern du hast immer erst auf der Con gesehen, was die Leute anhaben. Also es hat halt nicht so dieses Feed gegeben, wo du Sachen postest. Das war das große Problem, was Animax gehabt hat, warum alle zu Facebook gewechselt sind, in dem Sinne.
Ja, und jetzt auf Instagram, ja.
Und jetzt auf Instagram und jetzt auf TikTok und jetzt stehen alle da und weil es irgendwie mit die ganzen alten Millennials mit TikTok nichts anfangen können.
Ja.
Und es hat alles seine Vor- und seine Nachteile, aber ich bin sehr froh, ich habe jetzt gerade erst vor, glaube gestern oder vorgestern, mit wem geschrieben, weil ich habe ihm nämlich meinen alten Animax-Link gelinkt, wo die ganzen Cosplays angelegt sind und er so, oh mein Gott, ein Stalker-Stream, weil ich kann da Fotos bis 2007 schauen und ich so, sogar bis 2006. Und er so, oh mein Gott. Und dann hat er ein bisschen so durchgeschaut und hat gemeint so, Alter, du hast echt viel gemacht. Und ich so, ja, weil Animax war halt cool, weil du hast die Cosplays halt anlegen können mit die Fotos, dann hast du die Beschreibung reingeschrieben und jedes Mal, wenn mich er fragt, wie viel Cosplays hast du denn schon gemacht, dann zähle ich mir bei Animax durch. Und dann stehe ich an.
Aber das war Facebook auch noch gut, weil das habe ich bei Facebook, ich habe das intensiv betrieben, dass ich habe einen eigenen Ordner gehabt für Work in Progress von dem Kostüm, ich habe einen eigenen Ordner gehabt von das Kostüm ist fertig, ich habe einen eigenen Ordner gehabt für das ist auf Events gewesen.
Genau. Ja. Das heißt, für dich selber zum Nachschauen ist es super.
Ist es super.
Der Vorteil, was bei Animax war, ist, wenn du ein Cosplay gesucht hast, hast du halt alle Cosplayer gefunden, die das Cosplay gemacht haben.
Und also es war so in beide Richtungen vernetzt.
Genau.
Ja.
Und bei Facebook hast du halt jetzt nicht nach einem speziellen Cosplay suchen können, also du hast halt vielleicht, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, Animax gibt's immer noch. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich wieder die Ordner, also dass ich aktualisiere, aber es ist halt so viel Arbeit. Mit dem die Fotos raussuchen, hochladen, Beschreibung dazu schreiben. Weil ich habe ja immer dazu geschrieben, so, wie lange habe ich gebraucht, wie viel Geld habe ich ausgegeben, wie bequem war es. wie gut schätze, also wie zufrieden bin ich mit dem Cosplay. Also ich hab da Romane dazu geschrieben.
Was mich ein bisschen vom Animex abgehalten hat, war, ich hätte eben auch angefangen, dass ich meine Cosplays hochlade und ich wollte eben auch die Jen von Primal hochladen, weißt du, das was kein Schwein kennt. Ja. Das haben sie mir einfach wieder gelöscht.
Ich weiß, das war das große Ding, warum so viele Leute von Animex weggegangen sind, weil natürlich Animex, der Serverplatz war begrenzt. Das heißt, du kannst nicht jeden Scheißdreck hochladen, sondern die haben halt immer kontrolliert und haben halt nachgeschaut, was du für Fotos hochladst. Und wenn fünfmal das gleiche Foto drinnen war oder sichtlich ein Closet-Cosplay oder was, wo man auf dem Referenzbild nicht genau erkennt, was ist das, haben sie das zurückgeschmissen. Und dann waren jetzt sehr viele Leute halt frustriert, dass die Galerie nicht freigeschalten waren.
Was ist bitte ein Closet-Cosplay?
Also wenn du ein Kleiderschrank-Cosplay hast.
Ach so.
Zum Beispiel L von
Death Note.
Death Note. Jean und ein T-Shirt.
Und ein Shirt.
Und ein Pulli, genau.
Ja, also die Standard.
Ja. Genau, wo wir auch eben einige, weiß ich
genau sowas. Ja, oder bei mir war es zum Beispiel so, ich habe Problem war halt oft so, wenn du halt so OCs, also Original Characters machst, oder Versionen von Charakteren, die es halt nicht gibt, du hast immer ein Foto hochladen müssen als Referenz. Mhm. Und das Foto hat mindestens bis zum Knie gehen müssen. Und ich habe natürlich einmal einen Charakter gemacht, da hat man nur das Gesicht gesehen. Und
So war es ja nicht, weil ich meine, Jen ist ein Charakter-Dings und ich habe alle möglichen verschiedenen Fotos gehabt, aber es war einfach so, ja, kein Schwein, weg damit.
Ach, super.
Ja.
Und was auch ein großer Punkt war, ist, sie haben halt keine App gehabt. Mhm. Und die Website ist heavy.
Das ist nur Early Internet, das merkst
du. Ja, du kannst die vom Handy nicht navigieren. Meine, mittlerweile glaube ich schon, aber es ist mühsam. Es ist keine App.
Ja, ja.
Es ist einfach nur eine mobile Anzeige von der Homepage.
Schriften anklicken.
Ja, und die waren ein bisschen, in dem natürlich Animex ein Verein ist. Alles auch nur so ein Grund. Unterschiede. Anime-Cons sind oft von Vereinen gemacht und Comic-Cons sind oft Profit.
Corporate, ja.
Genau.
Gehen wir mal nochmal zurück, weil wir jetzt so stark in die Fotoebene angedriftet sind. Mein angedriftet ist gut gesagt. Cosplay besteht für mich aus meiner Perspektive ja zu 80% nur aus Fotos.
Das freut mich immer überhaupt
nicht. Fotos machen.
Ja,
ja, Fotos machen, Fotos gemacht werden, angeschaut werden. Darf ich Foto machen?
Ja.
Nein, du darfst dir dazu stellen.
Ja, aber das ist ja genauso, wie wenn du doch Disneyland gehst und dann machst du auch ein Foto mit der Mickey Mouse.
Also für mich
es war ist, das glaube ich, ein kleiner Unterschied, ob du jetzt selber die Mickey Mouse bist oder nicht.
Ich meine, das Fotos machen war halt, man hat halt dokumentiert, dass man das Cosplay angehabt hat und wir haben schon das zelebriert, dass wenn wir auf einer Con waren, dann sind wir halt Fotos machen gegangen. Wurscht, wie schrottet, wir haben so eine im Photoshop bearbeitet. Ja. Und wurscht mit 100.000 Stempeln und Brushes und Ding und so, so dieses typische Emo-Bearbeitung, whatever. Und wenn wir ein Cosplay angehabt haben und dann aber keine guten Fotos gehabt haben, war das so ein,
ja, aber. Didn't happen.
Genau, und das Problem war das, du hast halt Leute, die zu einer Con kommen, die von ganz Deutschland, Österreich, Schweiz sind. Wie wüssten du das beim nächsten Mal koordinieren, dass du das gleiche Kostüm am gleichen Tag wieder anhast in der gleichen Konstellation? Und früher war es halt so, man hat halt ein Kostüm halt nur einmal angezogen.
Mhm.
Also,
von dem her. Ich habe ja eine ganz lustige Begegnung gehabt und das war eben in der SCW vor 2 Jahren. Mhm. Und ich bin hingefahren, weil ich nur gewusst habe, okay, da ist irgendwas. Ich habe nicht gewusst, dass Cosplay so stark ist, sondern einfach nur irgendwie was, wo wer ist, wo man dachte, okay, vielleicht will ich die Personengruppe kennenlernen. Fahre dort hin, dann war es eigentlich ein Pipi-Fan und dann habe ich dort ins Café gesetzt. Mhm. Das war sogar so die Zeit, wo halt du drinnen gerade nicht mehr mit Masken umeinander rennen hast müssen und so weiter. Sitze mich dann aussehe auf das Dach, auf das Vordach dort. Hat eine Ewigkeit gebraucht, bis das da wer kommt, sitze mich hin. Trinkt mir einen Kaffee, ist eine Kleinigkeit. Plötzlich stürmen da eine kleine Horde von Gruppenmännern, ein Mädel ungefähr gefühlt Anfang 20 mit einem Hauch von nichts an. Mir war kalt, weil es echt kalt war, frisch draußen war. Sie hat wirklich nichts angehabt. Zwei Typen, glaube ich, ein Typ, der irgendwie so ein, war so ein Goku, ich kenne die Dinger nicht, irgendwie mit so gelben Haar, so spitze Dinger, oder?
Ja, kommt leicht.
Ja. Daneben einer, der halt dann ein halbes Fotostudio mitgehabt hat, wo man dachte, okay, gut, schön, dass du das da tragen kannst.
Mhm. Ja, körperlich. Das ist
schwer. Und ich wurde dann wirklich höflich gefragt, ob ich nicht ein bisschen...
Ja, bitte geh aus dem Hintergrund weg.
So in der Richtung, ja. Und ich habe dann gesagt, na, kein Ding, ich mach's schon und so weiter. Und habe halt dann auch noch ein Foto für einer gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das finde ich witzig, das mache ich einfach so, damit man so mal sieht, wie so ein Foto überhaupt entsteht. Aber ich war überrascht, dass das... die Leute da drinnen, also sprich das ganze rundherum, das so vertragen hat. Weil ich kann mich noch erinnern, eben wie es in Wels war in der SCW, da war das eher so im Vergleich. Und da, jeder war happy, dass irgendwas los war, dass sie was da hat. Nur, wo ich halt dann schon meine Schwierigkeiten gehabt, da war im Prinzip dann das, ich, wenn ich Foto machen will, mit Handy oder irgendwas anderes, hat das gleich ein ganz anderes Bild, als wenn jetzt der mit der halben Fotoausrüstung daherkommt und dann 15.000 Fotos macht und dann in Wahrheit kommt genau ein Foto aus, das einmal in der Totalen hat und einmal ein bisschen mehr und das war's. Also eigentlich nicht recht viel, aber nur das eine bearbeitet er. Wie nehmt es sowas aus eigener Sicht her wahr? Also organisiert es euch, genau, organisiert es euch, wenn, oder ist es Bekannte oder Bekannte, oder wie schaut es bei euch aus mit dem Ganzen?
Also ich bin grundsätzlich immer sehr froh, wenn ich gleich auf der Con Fotos machen habe können, weil dann muss ich das Cosplay nicht nur mehr anziehen. und meistens war es ja, ich bin auf der Con an Fotografen über den Weg gerannt und habe gefragt, hey, können wir Fotos machen? Boom, Fotos machen. Danke.
Das heißt, die Fotografen-Szene ist da relativ überschaubar, die man fragen kann.
Ja, es gibt leider sehr wenig Fotografen.
Also jetzt in Oberösterreich vor allem?
Ja, also generell, es ist so, es kann immer wenig Fotografen geben. Die Cosplayer haben dann immer selber halt, früher haben wir mit der Digicam angefangen. Dann waren dann schon, wer mit so einer Spiegelreflex gekommen ist, war das so, oh mein Gott, coole Kamera und so.
Tiefenschärfe.
Ja, drauf haben und so, cool. Und dann hat es erst angefangen, dass man halt auch so Fotoshootings plante. Vorher war es einfach immer nur so, man macht halt ein paar doofe Fotos. Also, ja. Und dann waren es halt so richtig schon gepostet, dass es immer professioneller waren vom Ding her. Und dann sucht man sich natürlich auch schon Locations, die halt gut passen und so. Und bei mir ist es unterschiedlich. Also sicher möchte ich die Fotos machen, vor allem wenn halt, wie gesagt, du in einer Gruppe bist und du die Gelegenheit vielleicht nicht mehr so hast, ist natürlich dann immer doof, wenn du halt nichts hast, was irgendwie so dazu passt. Oft hat man halt sich vorher schon zusammengeredet mit ein paar Leuten, so hey, lass uns da und da Fotos machen und so. Ab und zu reden die welche auf der Con an, hey, willst du schnell Fotos machen oder so. Bei mir ist es mittlerweile jetzt schon, ich bin jetzt schon auf dem Level, dass ich mir denke, boah, hey, auf einer Con, wo ich den ganzen Tag dort bin, ziehe ich was an, was gemütlich ist und was ich eh schon, wo ich eh schon Fotos habe, dann ist mir wurscht. Also was, dann habe ich jetzt so den Stress, wir müssen Fotos machen, wir brauchen gleich das Cosplay an.
Das heißt, dann ist eher so die Fanfoto-Abteilung.
Ja, also ich ziehe halt dann meistens schon Charaktere an, die beliebt sind, weil ich würde dann schon gefragt werden mit so, hey, cool Foto und so. Weil es halt wirklich, früher hast du das daran an, also messen können, so wie beliebt ist denn der Charakter oder wie cool schaut denn der Cosplay aus, je mehr Leute von den Fotos gemacht haben. Und wann du dann auf Animax die Fotos quasi gesucht hast, wie oft bist du fotografiert worden und so, dann hat es eine Phase gegeben, wo halt dann Handy und so, da haben dann fast keine Leute mehr gefragt nach Fotos, weil was tust, weil auf Animax, du hast halt nichts mehr gehabt, was du hochladest. Früher war der Goal, ich lade es auf Animax. Dann hat es die Facebook-Galerien gegeben vielleicht so. Und dann war halt so Instagram mit schönen Fotos und da werde ich kein Handyfoto hochladen, vielleicht in die Story jetzt, wo es Stories gibt.
Ja.
Und jetzt ist es zum Beispiel schon so, ich habe das erst vor zwei, wann habe ich Ida das? Letztes Jahr.
Wenn?
Ida, war das letztes Jahr?
Achso, die Ida, ja.
Habe ich letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal gemacht.
Letztes Jahr, ja.
Genau, letztes Jahr auf der Unicorn habe ich mein Ida-Cosplay das erste Mal angehabt und dann habe ich gemerkt, dass wieder voll viele Leute zu mir herkommen und fragen nach einem Foto, weil sie den Charakter so cool gefunden haben. Und dann war ich wieder so irritiert, weil ich, das war jahrelang nicht.
Ja.
Und es hängt aber voll vom Charakter ab. Und immer, wenn ich mir denke, oh, ich bin jetzt auf einer Con, ich möchte es chillig haben, aber ich möchte mit Leuten connecten, die Serie toll finden, dann ziehe ich das Cosplay an. Weil es kommen alle her, die mich sehen, weil ich bin halt dann so Scheuklappen und ich gehe halt dann so durch, weil ich überfordert bin. Und die Leute kommen aber her und sagen, ah, Ida, wie cool, kann man ein Foto machen. Und die haben halt dann meistens selber ein Owlhouse-Cosplay an und dann kommt man halt sofort ins Gespräch.
Bei dir dasselbe?
Ja.
Ich meine, ich kann mich erinnern, wie du aus Shark umeinander gegangen bist. Das war sowieso der Kindermagnet hochziehen.
Ja. Aber haben die den Shark erkannt als Nimona oder einfach nur heiß?
Nein, die ganzen Leute mit den Kindern waren, oh, Baby Shark.
Dass die das nur kennen, so, wundert mich.
Erstens einmal, Baby Shark ist gelb.
Und Baby Shark ist alt.
Ja, stimmt. Mit Baby Shark haben wir auf der Dragon Con 2019 gesungen und wir sind sich sicher, das hat die Pandemie heraufbeschwört.
Ja,
möglich. Das ist the devil's work.
Ja, voll.
Na, ja, ich habe sofort gewusst, wer weiß, was Nimona ist, wenn man schon gesehen hat. So, wie so, der ist queer.
Was mich immer so irritiert ist, wenn du clearly Charaktere machst, die vielleicht aus einem Spiel sind, was aus ab 18 ist oder aus irgendeiner Adult-Serie, wie zum Beispiel Hello for Boss oder Hasbin Hotel, was ab 18 ist. Und dann stehen so kleine Stöpsel vor dir und erkennen den Charakter. Und ich denke mir immer so,
ja, nein, das ist heutzutage. Und ich meine, Hasbin Hotel rennt
auf YouTube. Ja. Und die Leute schauen halt nicht, weil es halt animiert ist.
Ja, das ist.
Aber es ist halt, ich denke mal, und viele Leute kennen die Charaktere, also viele Kinder kennen die Sachen über Fortnite.
Ja.
Stimmt, ja.
Weil die Charaktere da drinnen sind scheinbar. Ja, ja, ja.
Aber was ist euch wichtiger, erkannt werden, weil, was es darstellt zu dem Zeitpunkt, oder angesprochen werden, Fotos machen, weil es cool ist?
Erkannt werden. Weil dann kann man connecten.
Ja, voll. Es ist mir eigentlich ziemlich, also im Endeffekt ziehe ich das Cosplayer an, weil ich es anziehen will und weil ich den Charakter machen möchte. Und weil ich das, wenn man das Ding dann anhat und das und dann fertig sieht, dann ist es so, oh, cool. Hätte man nicht gedacht, dass es so cool ausschaut und so. Und eben dann, wenn das halt wer erkennt, dann hast du dann zum Reden. Und man merkt halt dann wirklich sehr stark, wenn du halt Charaktere anhast aus einer Serie, die halt schon öder ist, wo es halt keiner mehr kennt. Oder halt nicht mehr so Mainstream ist. Oder du connectest dann halt genau mit den Nischencharaktere, die halt dann, also mit Nischenleuten, die dann meinen so, oh mein Gott, ja, ich kann mit
ja, so, rein. So, eben wie ich mit meine Magnus Cosplays, genau, die ziehe ich im Grunde an, damit ich Leute finde, die das kennen.
Ja.
Anna war auch da wie in der Comic-Con.
Tja.
Ja, also da war der das Cosplay.
Das Problem ist aber auch das, wenn du jetzt das Cosplay anhast und sagst, ich ziehe das Cosplay an, damit mich andere Leute kennen, damit die Fans davon finden. Es ist halt natürlich ab und zu, die Leute müssen die erstens mal physisch sehen und erkennen, was du bist. Das kommt dann noch dazu als Schwierigkeit.
Meine, ich stelle mir zum Beispiel eins lustig vor, also ich habe auf der SCW-Geschichte, wo ich das mit dem Fotografen gehabt habe, habe ich ein Cosplay gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist wie die Faust aufs Auge. Also aus dem Lab gibt's ja das Thema mit, du kannst spielen, was du bist, aber nicht nichts anderes. Also nach dem Motto, wenn du 2,50 Meter groß bist, kannst du nicht einen Zwerg spielen, so nach dem Motto.
Ah, ja, ja.
Also auf der Basis. Und ich stehe so auf der Moos, also auf der SCW voriges Jahr und habe halt dann gesehen, dass es ein Event gegeben hat, das war noch ein Apfelsaftwitz.
Ja, ja, ja.
Was ich persönlich ein bisschen für komisch finde, aber wurscht. Das Geile war dann das, und dann geht einer raus und ich habe mich angeschifft vor lauter Lachen. Und das ganze Publikum ist gelegen. Nämlich der Obelix.
Ja, nein, aber
ich hab drauf gewartet,
dass der Obelix ist kommt. So genial.
Er ist so gut, ja. Weil, das war er schon lange.
Und ich finde das einfach nur grenzgenial.
Ja. So seit 2018 ist auf der Comic-Salon schon als Obelix herumgerannt, ja. Da war aber den Hinkelstein heißt es.
Hinkelstein, ja.
Es gibt einen Hinkelstein-Test in der Orthopädie.
Ja, nein,
Hinkelstein. Das ist was leicht, was anderes.
Hinkelstein.
Hinkelstein.
Ja, da hat er den noch nicht gehabt. Aber ein Idefixer.
Ja,
also wie gesagt,
ja, es gibt so Spaß-Cosplays, die man halt dann ab und zu halt mal so hat, weil es halt lustig sind. Und natürlich ist es dann ab und zu so, man hat das mit ein bisschen einem lachenden und weinenden Auge an, wenn ich jetzt ein Kostüm anhabe, wo ich 100 Stunden reingebuttert habe. Und keiner schaut mir mit dem Arsch an. Und dann habe ich irgend so ein doofes Kostüm an, was mir 5 Minuten meiner Zeit gekostet hat und alle finden es toll. Es ist so.
Ja, natürlich. Aber weißt, ich habe zum Beispiel eben auf der ersten Comic-Con, wo ich war, in Linz, also sprich, wo du ja das erste Mal gewonnen hast, bin ich so durchgegangen und es war für mich interessanter, ein bisschen wegen Merch, aber auch wegen die anderen Firmen, die halt was gehabt haben. Und bin also durchgegangen, plötzlich ist für mich eine Dame gestanden, wo ich gewusst habe, das ist arsch anstrengend, das zu machen, das Cosplay. Der Aufwand ist ein Wahnsinn. Die wird sicherlich selber gemacht haben, weil das kannst du nicht von der Stange kaufen. Und das hat ja jeder ignoriert. Und Jahre später bin ich jetzt draufgekommen, wer denn sie dargestellt hätte. Nämlich die böse Hex von Ariel. Ich habe das noch nie gesehen. Ja. Ich habe mit dem Ding nichts angefangen. Und das da schon, redet mir irgendwie auch. Ja, kennen offensichtlich nicht so viel. Und das ist halt dann, also gerade wenn es jetzt nach dem ist, natürlich Arschpartie für die.
Wenn es sehr abstrakt ist, ist es halt schwierig.
Ja, es kommt da immer drauf an. Also früher war es immer so, es hat immer einen Typen gegeben auf die Anime-Cons in Deutschland, der hat immer Riesenflügel gehabt. Weißt du, wen ich meine?
Riesenflügel.
Der war ganz beliebt.
Das war so ein älterer Herr. Und der hat immer so riesige Flügel gehabt. Natürlich fährst du auf mit riesigen.
So Elfenflügel oder was?
Nein, so Engelsflügel oder so mechanische Flügel, die haben sich ab und zu ein bisschen bewegt, also so, wo das noch ganz neu war. Und natürlich fährst du mit riesen Flügeln, weil die Sachen immer so riesengroß waren. Oder die aus Klamp, die einfach so riesen Kleider angehabt haben, die so einen halben Boden ausgebreitet haben. Natürlich fährst du mit sowas.
Aus deinem Personal mit, Space.
Genau, mit sowas auf. Aber es hat natürlich so, du kannst ein super gemachtes Kostüm anhaben, aber es kennt halt dann keiner.
Ja.
Oder das ist dann eher so, dass die Leute dann halt so sagen, es schaut so cool aus, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das?
Ich habe das auch noch in Erinnerung, weil wir haben uns ja, ich war ja an beiden Tagen damals dort. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr sicher, war das Event den Wettbewerb am ersten oder am zweiten Tag?
Weil also am ersten, war immer Sonntag.
Genau, weil am ersten Tag bist du mich dumm in den Draschen durchgegangen und mir ist es nicht aufgefallen, meinen Brüdern, aber gleich sehr wohl, dass es ein Harry Potter-Ding war oder irgendwie.
Ja, genau, ja.
Ich habe nicht einmal darauf geachtet, weil das so untergegangen ist, weil ich sie vom Gesicht her und das sie erkannt habe.
Na, wenn du eher kleine Sachen anhast, wirst du halt übersehen und es ist auch Farben. So ein Ding. Oder wenn du halt große Perücken hast, fallst du auch auf. Weil, wie gesagt, mit meinem Ida-Cosplay, ich fahre halt auf, weil ich habe halt solche Haare.
Ist es das mit den Weißen, oder?
Ja, mit so den Grauen. Grau,
ja, ja, so oder riesige.
Mit so mit so einer, die Perücke
fällt auch schon von der Nanny.
Genau, die Perücke fällt auch schon auf, weil sie relativ groß ist.
Ja.
Und ja, wenn du natürlich was Kleines anhast und so, dann schaut man da meistens ein bisschen so drüber.
Wie ist das dann mit die, wenn wir vorher geredet haben, wegen die ab 18 Sektionen, gibt es sowas auf die Cosplay-Geschichten dann auch oder nicht? Oder wird das eher verschleiert dargestellt oder so? Oder?
Nein, ich glaube, die hat's, also die ab 18 Bereiche hat es bei der Aninet schon sehr lang gegeben. Früher war es halt so, es hat bei den Händlern ab und zu diesen ab 18 Bereich gegeben, wo die zur Kiste gestanden ist, die war immer so ein bisschen weg vom Schuss, wo halt immer einer abgestellt worden ist, hey, pass auf, dass da nicht jeder reinschaut. Und mir ist es auch passiert, weißt du, gehst so durch und denkst, oh, neue Kiste und fangst zum Blättern und vor mir legt wer die Hand drauf und meint so, hä, wie alt bist du? So, warum? Und dann schaust du das ein bisschen genau und denkst, ah, deswegen. Meistens ist es ein separater Raum.
Ja, ist abgeteilt, ja.
Ist abgeteilt. Es hat ja früher gegeben, ich weiß nicht, ob sie ein Anime-Kino gehabt haben ab 18. Weiß ich nicht mehr. Aber es hat halt immer, ab am Bring and Buy, hat es immer diese ab 18 Sektion gegeben.
Was ist ein Bring and Buy?
Ein Bring and Buy ist sozusagen so ein Flohmarkt. Okay. Wenn du was verkaufen willst, dann bringst du es halt hin, die bieten dir die Fläche an, verkaufen musst und nachher holst du es halt wieder ab und es geht und bla. Da hat es halt einmal schon den ab 18 Bereich gegeben, wo du halt dann irgendwelche Manga oder irgendwelche Figuren oder sowas halt gehabt hast.
Du bist ja Damenschneiderin, hast du gesagt. Und machst ja nach Maßanfertigung nicht nur für die, sondern auch für Kunden. Haha, ist ja klar. Das machst du jetzt hauptberuflich.
Ja, genau.
Die Kurse auf der VHS machst du auch noch oder gibt's auch noch?
Ja, gibt's wieder nach Pause. ja, aber ich mache immer nur die Kurse an der VHS in Linz im Wissensturm, beziehungsweise, weil das ist die VHS Linz und die VHS Oberösterreich ist getrennt. Und ab und zu kommen eben auch da die Kurse in Traun oder ich habe in Leonding oder Pasching im Langholzfeld dort.
Das ist Pasching.
Pasching, ja. Genau. Dort habe ich auch noch Kurse. Ich habe früher in Ottensheim, ja, habe ich auch mal welche gemacht. Ich muss immer wegen öfter in Ottensheim. Ja, aber die mache ich auch immer noch.
Okay. Aber in erster Linie zum Nähen und oder?
Ja, also es gibt die Nähkurse, wo entweder ab und zu ist so ein Thema, so von wegen so Einsteiger, wo man halt die Nähmaschine kennenlernt und lernt, wie man Knopfloch macht oder so. Also so Basic-Sachen, dass man sich seine eigenen Sachen vielleicht ein bisschen reparieren kann oder ändern kann. Und das andere sind eher so Nähkurse, wo man halt dann Kleidungsstücke macht. Oder im Endeffekt kann man eh machen, was man möchte. Also man muss jetzt nicht ein Kleidungsstück nähen, wenn jetzt wer nur seine Polsterbezüge oder Vorhänge kürzen will. Genauso okay. Oder Upcycling oder so kleine Sachen. Und ich mache aber auch Workshops zum Thema Schnittzeichnen. Das sind so kurze Workshops mit so vier bis fünf Stunden ungefähr, wo es halt ein bisschen so, wo man ein bisschen so einen Crashkurs kriegt, wie man kann man Schnittmuster abnehmen, wie kann man sie abändern, so ganz kurz.
Und wo ist so der Teilnehmeraltersdurchschnitt oder wo bewegen wir sich da von 0 bis 99? Steht auf die Brettspiele drauf?
Okay. Ja, genau. Also früher, also Prä-Covid, war der Altersdurchschnitt relativ hoch. Also man hat teilweise sehr, sehr junge Leute gehabt, die halt mit ein bisschen so, ne, die mit dem ein bisschen angefangen haben, aber eher selten. Dann waren eher so die Mamis, ich meine, die sind natürlich vom Alter A von bis, aber halt so Kategorie Mama, die halt in der Karenz zum Nähen angefangen haben und das halt ein bisschen weiterführen wollen. Und dann hast du meistens so Pensionisten, die halt jetzt Zeit haben und halt was nähen wollen. Mhm. Und jetzt ist der Durchschnitt gesunken. Also ich habe jetzt in meinen Kurse keine einzige Pensionistin gehabt in den letzten, im letzten Jahr. Also dann ohne nur Berufs, ich meine, vielleicht ist das Pensionsalter gestiegen, ich weiß es nicht.
Nein, das Pensionsalter ist nicht gestiegen und wir hoffen aber, auch nicht, dass die Leute gestorben sind.
Nein, ich hoffe auch nicht, aber die Prioritäten haben sich scheinbar ein bisschen verschoben. Mhm. Und natürlich durch die ganzen Pandemie und durch die ganzen Lockdowns haben natürlich für junge Leute zum Nähen angefangen.
Jung heißt das, wo sind wir da?
Also sie gehen halt nicht mehr in die Schule, sie arbeiten meistens schon. Okay. Also so ab 20, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich habe selten Schüler, weil meine Kurse sind immer am Abend. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man da dann so Interesse hat, wenn man vielleicht auch nur Werken in der Schule hat oder so, dass man in einen Nähkurs geht. Oder
das war dann die jüngste Teilnehmerin oder Teilnehmer?
Also die jüngste Teilnehmerin, die bei mir jemals in einem Kurs gesessen ist, war 6.
Ich habe fast erwartet, dass 6 kommt.
Die war 6, weil die wollte unbedingt nähen und dann hat mir eben die Mutter angeschrieben, so geht das, keiner mit meiner Tochter, bla, ich komme eh mit. Ich dachte so, bitte nicht allein, also nur das Kind, danke, nein. Aber die Mutter hat mit mir geschrieben, so ja, sie will unbedingt nähen und es gibt keine Kindernähkurse und kann sie kommen mit ihr. Ich habe mir gedacht, so ja, passt schon. Im Endeffekt ist dann der Vater immer mit ihr gekommen, weil die Mutter dann doch nie Zeit gehabt hat, weil sie halt Schichtdienst, keine, weiß ich nicht. Mhm. Das war immer sehr lustig, weil er hat dann gemeint, so okay, ich habe mir nicht gedacht, dass ich lerne jetzt noch nähen auf meiner Bucketlist stehen. Aber im Endeffekt hat halt er genäht und sie ist daneben gestanden. Aha. Und hat halt dirigiert, was er jetzt falsch macht und so. Aber die war eigentlich ganz nett. Mhm. Weil natürlich der Kurs, es war einer von meinen kürzeren Kurse, es war nur in Wien damals, weil da waren die Kurse wirklich nur 1,5 Stunden. Mhm. Das war relativ kurz für einen Workshop, aber das ist natürlich von der Konzentrationsfähigkeit von einem Kind halt noch möglich. Weil jetzt sind meine Nähkurse meistens 3 Stunden, damit etwas weitergeht. Ja. Weil mit 1,5 Stunden, du kommst an, legst die Sachen ab, dann nähst du ein bisschen was und dann kannst du wieder zusammenpacken. Mhm. Aber das war halt damals so vorgegeben, weil das waren 2 Kurse hintereinander. Mhm. Und es waren halt für mich insgesamt 3 Stunden, aber es waren halt 1,5 Stunden Blöcke.
Ich meine, ich weiß ja, dass du am Sonntag einen Korsettkurs machst, wo man das
testet. Ach, du machst die kann, genau.
Und wie lange wird der dann dauern? Oder?
1 Stunde.
1 Stunde.
Also der Workshop dauert, also dieser Vortrag würde normalerweise 1,5 Stunden dauern, aber sie haben nur 1-Stunden-Slot und haben dann gemeint, so ja,
musst du schneller reden.
Kannst du kürzen oder soll man einen
anderen? Also sprichst du nur das halbe Korsett und fertig.
Genau. Okay? Kannst du kürzen oder soll man einen anderen auswählen? Weil sie haben ja gemeint, der würde sich am ehesten interessieren. Ich meine, so, ja, weil es geht sich halt von der Zeit her dann raus. Mhm. Aber wir werden jetzt ein bisschen
schneller reden.
Nur schneller. Genau. Dann sitzen alle so drinnen.
Ja.
Nein, aber ich weiß schon, wie das aufziehen wird, dass das dann.
Also das ist dann, also die Mustercon ist dann im Vergleich zu einer Comic-Con dann eher das, was sie unter klassische Anime-Con versteht, oder?
Es kommen, auf die Mustercon kommen keine Normalos.
Nein.
Was heißt da Normalos?
Also
Familien so, eben, die auf einen Kirtag gehen.
Ja, man vielleicht natürlich Leute, die in Wieselburg die Plakate sehen, aber es ist jetzt nicht so, dass vielleicht in der Zeitung oder groß, wo Plakate sind, wo man das so über Social Media oder so vielleicht mitkriegt. Ja. Also wenn man nicht schon interessiert dran ist.
Ja. Insider-Leute halt einfach, ja.
Wie schaut jetzt die Zukunft aus bei dir? Mann, ich muss jetzt das ein bisschen anders formulieren, die Frage. Du schneidest, aber du machst keine Props, oder?
Für mich selbst mache ich welche. Aber ich biete es nicht an.
Aha. Der war gut, gell?
Ja.
Genau. Ja. Also ich habe schon ein bisschen angefangen, dass ich Props baue und Rüstungssachen baue und so. Mhm. Mit Hilfe von der Sabine. Sie also, hey, ich möchte da jetzt das Cosplay machen und da ist ich brauche einen Bogen, den man in ein Messer verwandeln kann. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung.
Magnets. Gefühlt, jedes Cosplay von mir hat Magneten drinnen mittlerweile.
Ja, es ist aber wirklich so, ich habe halt für ein mieses Nähen halt einfach. Und früher habe ich keine Probleme damit gehabt, dass ich Cosplays halt mag, wo halt nur Nähsachen drauf waren. Und jetzt gibt es halt natürlich vor allem bei Gaming-Sachen oder so, hast du halt immer eine gute Mischung dabei. Und ich bin halt immer angeschaut und mir dachte, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe kein Interesse, dass mir das irgendwie beibringt, weil in der Theorie habe ich schon verstanden, was ich machen muss. Aber
ich finde halt die Lust.
Es ist halt mühsam gewesen. Und ich habe mir halt am Anfang ein bisschen so durchgewurschtelt. Und dann war es halt so, jetzt brauche ich ein gescheites Prop, was noch was ausschaut. Wie mache ich denn das jetzt?
Ja, das schaut ja bei dir, beziehungsweise bei euch, da haben wir ganz anders aus.
Ja, oder? Genau. Also da hat die Züge und ich eigentlich eine gute Symbiose. Weil man grundsätzlich, ja, ich weiß, wie man naht oder so. Aber Siri war viel zum Nahen. Jennifer war eigentlich nur zum Nahen. Mhm. Aber die Züge macht es halt schöner. und die Züge macht es halt so, wie man es machen muss und nicht einfach, weiß ich nicht.
Wie es funktioniert.
Ja, und die Züge war es auch einfach gute, so Näh-Hacks. Wirklich. So wie wir letztens da beim Nimona-Cosplay mit dem Rock da gestanden sind, weil ich habe die Vorderseiten und die Hinterseiten von dem Rock, das gleiche Schnittmuster war das. Mhm. Ja, der Arsch hat aber eine Rundung. Jetzt war der
Rock. Du hast einen runden Arsch.
jetzt war der Rock hinten, weiß ich nicht, nur so 2 Zentimeter höher. Ja. Und dann ruckt die Züge auf einmal mit einem Teil aus, weil ich schon gesagt habe, so, eigentlich, da müsste man die Länge vom Boden auf vermessen. Mit so einem Drum auf einen Eisenstangstöhl, wo sie oben einen Kreidepulver einfüllt. Das hat dann so ein breit gefächertes Mäul und dann einen langen Schlauch und dann so wie früher bei den.
So ein Blasebalg.
Ja, wie bei den Blutdruckgeräten.
Ja.
Und dann stürzt er das hin. Mhm. Druck drauf und es schießt eben durch dieses breite, schmale Mäul eine Linie Kreide raus. So. Und dann gehst du rundum.
Weißt du, was der Witz ist? Hm? Ich kenne das Gestell, okay. Aber ich habe nicht gewusst, was für das ist.
Okay, ja.
Das nennt sich Rockabgleicher.
Ja. Sowas einfach. So, ich komme nicht auf die Idee, dass es sowas gibt.
Aber ich finde das gerade so, ich meine, deswegen am Hintern. Es gibt ja genug Personen auf der Welt, die keinen Hintern haben, wo ja das dann relativ wurscht ist.
Ja, ich gehöre nicht zu.
Nein, es ist bei mir nicht so arg oder was, aber man hat es halt doch gekannt. Einfach. Ja. Das vorne ist halt flach und hinten halt nicht. Oder dann, wenn ich dein Overlock verwenden darf.
Ja, jetzt musst du immer drauf.
Jetzt, wo ich mir mal drauf habe, dass ich
vor das allem, mache. Du hast ja immer sonst deine eigene Nähmaschine mitgenommen. Und ich bin mal so, da stehen so viele Nähmaschinen, nimm doch meine.
Aber nein, ich kenne mich nicht aus, was du Bauer nicht kennt.
Ja, ich will mit meiner nicht. Und irgendwann hast du mit meiner genäht, aber ich weiß gar nicht mehr warum.
Ich weiß auch nicht mehr warum.
Wegen der Zwilling? Nein. Doch.
Doch.
Wegen der Zwillingsnadel.
Und das war eh Nimona, weil mein
Nähmaschine
einfach nicht zurecht kommt.
Genau, sie hat die Stiche auslassen. Und ich habe dann gemeint so, ja, nimm halt meine. Probier sie mal. Und dann setzt sie sich hin und ich so, und dann hast du den ganzen Rest mit dem
ja, die geht so schön.
Die ist so leise.
Ja.
Das ist ja 2 Nadeln drinnen mit 2 Fäden, oder wie?
Ja, genau. Das ist so ein extra Teil, was man statt einer normalen Nadel eingibt, damit man sozusagen diese Naht, die bei diesen T-Shirts unten ist, die so parallel ist, und die Naht bleibt elastisch.
Mhm.
Und
auf hinten macht es also hinten so einen Zickzack
genau.
Oben sind es 2 gerade.
Mhm. Genau, und das haben wir halt gebraucht, weil sie etwas Elastisches genäht hat und das sollte halt elastisch bleiben.
Mhm.
Und deswegen haben wir mit der Zwillingsnadel das genäht.
Mhm. Haben wir gedacht, wenn mein Toyota einmal eingeht, ja, mein Nähmaschine ist ja Toyota, dann glaube ich, überlege ich mir schon, ob ich dann nicht vielleicht einmal ein bisschen was investiere und eine Bernina kaufe.
Ja, wie schaut es dann beim Probbau generell ja, aus?
Das mache ich gern, weil du kannst pfuschen Ende nie.
Ja, was
du musst voll präzise abschneiden, damit es nachher zusammenpasst.
Ja, ist ja kein Problem.
Ja, also was verwendet es? Ich weiß, es verwendet Schaumstoff.
Kreditdrucke. PVC-Hartschaum.
Was?
PVC-Hartschaum.
PVC-Hartschaum?
Sintra, ja. Also Sintra ist ein Markennamen. Du kriegst das im Baumarkt unter PVC-Hartschaum.
Wir reden jetzt eigentlich vom BU-Schaum, oder?
Nein, das sind für Modellflugzeuge, weißt du, so dünne Blocken.
Ja.
Ach so, ja, jetzt bin ich wieder dabei.
Weil die sind dünn, halbwegs stabil und ja, du kannst auch ausschleifen.
Ja. Und halt diese thermoplastischen Materialien.
Ja, genau, das Warbler sozusagen, wo dann da gibt es ja auch Granulate vom Clay. Was haben wir noch alles so? Teilweise braucht man vielleicht ein Holzstecken innen oder irgendwas.
Oder andere Sachen, die man verwenden kann.
Magnete!
Andere Sachen, die man verwenden
Kleber.
Kann.
Naja, wir haben letztens bei meinem Sela Merkur Hexenhut Schaschlikspießchen verwendet, weil wir einfach
keine Zeit gehabt.
Ich hab sie dann gemeint, so, ja, wie können die das Wobbler machen? Ich meine, das dauert lang. Und dann habe ich in der Küche rumgesucht durch diese scheiß Stäbchen. Und dann hat es einfach aus dieser Barbecue-Spieße hat es dann dieses Dings gebaut. Mit Perlen und so.
Ja, aber Wird man jetzt ganz blöd, ich weiß ja, wenn man zu irgendwelchen Events geht oder was, oder gerade bei so Cosplay, bei so Veranstaltungen, hat man ja oft so Einschränkungen in der Wahl der Waffen. Mhm. Also keine echten Schwerter, keine echten Pistolen und so weiter, keine echten Pfeile.
Ja. Kein Holz. Aber Holzkern ist normal in Ordnung.
Mhm. Ja, aber zum Beispiel mein Stab mit Ida, mit meinem Hexenstab, weil das ist ein Besenstiel.
Mhm. Ist auch in Ordnung.
In Deutschland nicht.
Kommt auf die Länge vom Stab an.
Ja, aber wenn sobald du Holzstäbe hast, die eine gewisse Länge haben.
Ja, eben sag ich, die kommt auf
die oder Länge. Halt, naja, aber die meisten sind halt ab 50 cm oder so.
Okay.
Also die Deutschen sind bei Waffenkontrollen sehr viel strenger.
Ja. Das heißt, mit dem Hut, was du gerade gesagt hast, warst du nicht durchgekommen.
Ja doch, weil die sind dann nur so.
Die sind
so lang.
Okay, 20
cm. Also so Barbecue-Stäbe sind ja nicht so lang.
Ja. Ja, aber dennoch, sie sind ja spitz auf der Anseite, was bei dir geht. Oder habt ihr die.
Ich weiß gar nicht, ist die Spitzen, ich habe keine Augen,
kann man
nicht mehr.
Nein, bei der Spitzen ist dann das Warbler drüber, weil ich habe die.
Ach, stimmt, die Finger sind ja oben.
Genau, ich habe so ein bisschen so ein sternmäßiges.
Ich meine, in Deutschland bist du ja, wenn du die langen Nieten hast.
Mhm. Ja, ist auch schon nicht erlaubt.
Ja. Also die
in Deutschland darfst du es mitnehmen.
Ja, in Deutschland sind es da strenger, was vor allem so Holzkerne und sowas betrifft. Deswegen habe ich damals bei Ida meinen Stab nicht mitgenommen, weil ich nicht rein darf damit.
Aber ja, weil du gesagt hast, weil du Ida sagst, 3D-Druck. Ja,
ja stimmt, 3D-Druck kann man verwenden.
Genau. Das ist
alles, was man halt so, ich meine, früher, wisst ihr es halt, da hat es gerade Warbler auch noch nicht gegeben, die Thermoplasten, die hast irgendwas Amerika importieren müssen, hat es nichts gegeben.
Wonderflex hat es vorher
gegeben. Genau, das war, und das war fucking
teuer. Ja, und es war geschissen, weil du hast das nur in eine Richtung dehnen können.
Genau, und du hast halt sehr viel aus Fimo gemacht, was halt scheiß schwer war. Mhm. Du hast sehr viel aus diesem Ton gemacht oder aus Pappmaché oder halt aus Karton, wo du halt hoffst, dass du. Du hast dann nichts weggeschmissen. Wir haben von One Piece, von diesem Film, wo sie diese ganz großen Waffen haben, mit so Küchenrollen, also das innen drinnen, oder so Klopapierrollen, die Reste, oder halt diese Paketrollen, wo die Poster drinnen waren, haben wir, aus dem Scheiß haben wir die Sachen zusammengebaut, Pappmaché drüber, angemalt, fertig.
Ja, früher, geil, ja.
Und heutzutage mindestens einmal 3D-Drucker plus ein Arduino drinnen zur Steuerung von
ja,
Licht.
Ja, oder,
sonst ist nichts wert, oder?
Oder es aus Monster Clay sculpten und dann ein Mold machen dann casten.
Und dann nur Leds verbauen und alles.
Es Bauschaum ist abends auch früher verwendet.
Viel früher, habe ich auch verwendet, Bauschaum.
Weil den kannst du dann schnitzen. Genau. Oder sonst halt auch so diese Isolierplatten kannst du auch gut ausschnitzen.
Stimmt, habe ich auch verwendet. Ich hab mal von Styropor, die Krone von Cusco, von Königin für ein Lama, war bei mir einfach so ein Styropor-Dingsbums, was ich links und rechts, weil Styropor und Sprühfarbe vertrocknet sind. Das heißt, ich habe dann einfach einen Karton ausgeschnitten, habe das Ding nur ummantelt, habe dann den Karton angesprüht und habe dann, der hat die Krone ist ja am Kopf und da hätte ich irgendwas braucht, was fest ist, was ich aufsetzen kann. Habe ich nicht gehabt, wie soll ich das formen? Keine Ahnung. Im Endeffekt habe ich mal so ein Glanzkapperl aus Stoff gemacht und habe das Styropor-Ding draufgeklebt und habe mir dann dieses Kapperl mit Haarnadeln auf der Perücke
gesteckt. Das Lustige ist, ich habe mir gerade jetzt die Wochen von, weil wir haben jetzt für einen Monat ein Stan Winston Abo, habe ich mir angeschaut, wie man eben Prop aus Styropor macht. So im ersten Teil habe ich so ziemlich alles schon gewusst, was er da hat. Im zweiten Teil fängt er dann an, dass er es mit Resin einschmiert und
ja, genau, dass du es umwandelst oder dass du es mit so einem Heißschneider schneidest und mit speziellen Sachen kleben musst und so.
Ja, das mit Resin, das habe ich schon mitgekriegt bei der D-Drucke, wenn du was mit PLA oder was machst, oder PTA, dass sie nochmal drüber fahren, mit dem Resin eintrocknen lassen und dann abschleifen und dann nur mehr und nur mehr.
Was ich tue, ist, ich benutze immer Spritzspachtel.
Spritzspachtel?
Es ist eigentlich aus dem Autobereich.
Aus dem Autobereich,
ja. Und das schleife ich dann nieder, weil das geht voll schnell zum Schleifen.
Das ist ja immer das, als Cosplayer musst du kreativ denken und Sachen zweckentfremden. Und jedes Mal, wenn ich im Baumarkt stehe.
Ich wollte das gerade erzählen,
Und dann fragt sie, wie kann ich Ihnen helfen? Oder für was brauchen Sie denn
das? Für was brauchen Sie denn das? Ich baue eine Axt, ist nicht die richtige Antwort.
Ich habe aber auch gehört, seitdem diverse Filme im Kino waren, ist so das Thema mit, wenn man jetzt. Was war die Kombination?
Ja, gewisse Sachen gekauft.
Ja, genau. In derselben Einkaufsmenge ist nicht gut.
Nein, es ist immer sehr lustig, wenn ich dann drinnen stehe und man denkt, ich stehe gerade in der Sanitärabteilung, weil ich so blöde Schrumpfschläuche oder was auch immer brauche. Und wenn dann schon wer zu mir zugeht und fragt, ich suche mir das selber, weil du kannst mir nicht helfen. Weil ich muss schauen, was es gibt, damit ich schauen kann, was kann ich denn verwenden. Also,
Mittlerweile, also ich frage zwar vielleicht teilweise nur so wegen so,
weil
wo sind die?
Ja, genau, und weil dann, ich schon weiß, was ich suche.
Ja, dann heißt es ja immer so, für was brauchen sie es denn? Und mittlerweile antworte ich nur mehr zum Zweckentfremden.
Ja, zum Basteln.
Ja. Das funktioniert.
Von den Cosplays, die ihr bis jetzt gemacht habt, das waren ja alles so Dinge, die ihr sowieso machen wolltet und umgesetzt habt. Gibt es irgendwas, also die ein, zwei, drei Themen oder Cosplays, was sagt, okay, das hättest du noch gern gemacht?
Palico.
Ich bin ja noch gar nicht fertig mit meinen Cosplays. Also ich habe einen ganzen Ordner.
Du hast einen Ordner angelegt, was du jetzt machen willst.
Ich habe einen Ordner am Handy und ich habe einen Ordner am PC. Und teilweise sind da Fotos seit 10 Jahren drin.
Ja, ja, ja.
Ab und zu gehe ich ein bisschen durch und denke, das werde ich wahrscheinlich nie mehr machen, bis außer. Aber ich lasse meistens drinnen einfach nur zur Erinnerung. Ah ja, genau, das wolltest du mal machen. Haha, wird nie passieren. So, oder Interesse schon verloren oder was auch immer. Mhm. Aber ich habe Ordner.
Mhm, ja.
Einfach nur zur Erinnerung, ja, weil genau, oft ist es auch so, ab und zu war es halt früher auch so, hey, jetzt gehen wir schnell auf die Con, jetzt haben wir nur Zeit, haben wir nur irgendwas, was wir machen wollten, dann kannst du einfach kurz durchschauen.
Mhm,
so als Erinnerung. Oder du denkst so, oh, wenn Kai dann überreden, dass er das Baby macht oder so. Also ich habe da viel Cosplays, die nur auf meiner Liste stehen.
Ja, also so generell habe ich auch viel nur drauf. Aber so, wo ich mir so richtig denke, so, das muss ich machen, ist das Palico.
Mhm.
Das sind die,
ich weiß nicht,
kennst du Monster Hunter? Okay, das ist ein Spiel
aus
Japan, genau. Und
weiß,
man hat als Companion eben, das nennen die Feline. Das sind halt im Grunde Katzen, die auf 2 Füße rennen.
Mhm.
Und die sind so super. Die sind so cute.
Nein, ich habe sowas gar nicht, weil viele haben ja so, ich möchte mal was mit Flügeln machen.
Mhm.
Ich möchte mal was mit der und der Technik machen, bla bla bla. Das habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe eher so, das Kostüm steht schon sehr lange auf meiner Liste. Und oft ist es so, manchmal mache ich halt Sachen noch nicht, weil ich das Gefühl habe, ich kann das noch nicht. Eben wie es mit den ganzen Props und Rüstungen und so war. Wenn man dachte so, wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Mittlerweile traue ich mir schon mehr zu, was in diese Richtung denkt. Und so, das weiß ich schon, wie es geht. Cool, passt, check. Mhm. Und dann sind immer nur so Sachen, wo man denkt, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, vor allem wenn andere Cosplayer das schon gemacht haben, die das perfekt umgesetzt haben, dann will ich natürlich, dass meins auch so ausschaut. Aber ich habe weder einen 3D-Drucker noch einen Resin-Drucker, nur kann ich Sachen modellieren. Ich habe
einen 3D-Drucker und einen Resin-Drucker.
Ja, aber ich kann
halt, ich habe nur einen 3D-Drucker und keinen
Resin-Drucker. Oder das mit dem, also der Molden oder irgendwie, du hast keinen Lasercutter da haben, der das super präzise ausschneidet und sowas, damit das ja auch hübsch ausschaut.
Du hast einen Plotter.
Ja, mit dem kann ich aber nicht so fette Sachen schneiden.
Ja.
Also so Sachen, wo man denkt, so klar, dass die das so umsetzen können, weil die haben halt die Mittel dafür und das Wissen, wie man die Sachen bedient, das habe ich nicht. Ich kann natürlich zu anderen Leuten und zu Freunden gehen und sagen, hey, ich möchte gerne das machen, wie schaut es denn aus, könntest du mir da irgendwie helfen oder so.
Mhm.
Aber da, das ist, an dem scheitert es bei mir auch immer nur, dass man denkt, so, ich habe die Skills für sowas nicht. Oder Perücken, weil die großen Perücken, die ein bisschen aufwendiger sind, die lasse ich meistens von anderen Leuten machen, weil da gehe ich hin und sage, da ist mein Geld. Das
sind nur so schwarze Magie-Dings.
Bitte macht's mir die Haare, dass die hübsch sind, weil ich kann's nicht und ich will, dass es gut ausschaut.
Ja, Perückenmacher ist ja oft, glaube ich, das Thema mit dem Friseur oder was vom
Beruf. Also, ja, aber die kaufen halt die Perücken und stylen's dann halt.
So, also die, okay. Und die machen ja eben wirklich diese, wo die Haare
stehen.
Ja, genau. Also komplett Gravity gibt's nicht.
Und mich interessiert das Thema auch null. Bei Props und bei Armor-Sachen und so lasse ich mir's nur einreden, dass ich mir da ein bisschen was. Na, mit dem habe ich schon angefreundet. Aber jedes Mal, wenn ich eine Perücke machen muss oder irgendwie frisieren muss oder stylen muss.
Aber ich muss sagen, der Double Trouble-Dings da hat gut ausgeschaut.
Danke, ja, aber ich habe sehr viel.
Ich weiß ja, ich habe da ja zugeschaut.
Ja, ich weiß ja, ich weiß ja.
Also ich habe zwar das Ende dann nicht mehr gesehen, also wie es den Prozess ist und dann nur das Ergebnis auf Fotos, aber
ja. Ja, nein, aber es war. Aber ja. Es war die Perücke sind umsonst 2 Jahre lang unter dem Tisch gelegen. Weil, wie gesagt, andere Sachen interessieren mich ja, dass ich es ein bisschen lerne und so ein bisschen Ding. Aber Perücken habe ich null Interesse. Da gehe ich lieber gleich so Leute, die skinnen und sage, danke.
Lustig ist, mich interessiert das schon. Aber ja, es ist nur sehr.
Es kommt drauf, also ich mag halt das, deswegen habe ich ein paar Props und ein paar Crafting meine Probleme. Mhm. Ich mag nicht, wenn meine Finger so sticky sind.
Ah, ja.
Ich mag das nicht, wenn die voller Farbe sind, wenn die voller Dreck sind, wenn da irgendwas draufklebt. Weil beim Nähen sollten ja die Finger sauber sein, damit du den ganzen Scheiß nicht auf den Stoff kriegst. Und beim Craften und beim Prop machen hast du da immer das Problem, dass du den Kleber oft wo drauf hast oder die Farbe oder wie auch immer. Und ich bin es halt gewohnt, wenn ich con-crunchen muss,
weil Zeitplanung nicht vorhanden.
Man kann Zeit
zum Dann sitze ich mich hin um 6 Uhr am Abend, dann nähe ich für 7 Stunden durch und das Ding ist fertig. Und wenn ich ein Prop habe, dann muss ich warten, dass der Kleber trocknet, dann muss ich warten, dass der Spray trocknet. Es ist so viel Wartezeit da drinnen. Und ich muss mich halt auf einen Teil fokussieren. Ich kann nicht so viel parallel arbeiten, weil das sehr viel Denkding braucht. Und ich mag halt nur das eine Ding halt fertig machen. Und wenn ich dann ständig so viele Wartephasen drinnen habe, dann versumpert die im Internet. Dann geht nichts weiter. Dann vergieße ich wieder drauf, dass die dann den Kleber aufgestrichen hat, der das seit 3 Stunden trocknet. Ah ja, soll ich vielleicht mal ankleben? Haha. Das ist so ein bisschen mein Problem mit dem ganzen Ding. Und bei Perücken, mittlerweile habe ich auch schon verstanden, man braucht gar nicht so viel Haarspray. Und dann sind die Haare auch, die Finger auch gar nicht so grindig sticky. Ich habe jetzt ja schon angefangen, dass ich mir so eine Wasserschale daneben hin, dass man nicht Finger abwaschen kann. Und halt dann das Handtuch, das wieder Ding. Weil sobald deine Finger ein bisschen kleben und du greifst irgendwo hin, dann ziehst du wieder,
Die Haare da.
Rage Mode.
Aber das ist das Gleiche auch, was ich immer eher denke mit, ich tue halt auch relativ viel mit den Fingern und dann habe ich eher, weißt du, Hornhaut und dann steht da was weg und dann bleibe ich hängen.
Ja, Hornhaut habe ich auch.
Ja.
Vom Nähen.
Ja, das. Und dann bleibe ich nämlich beim Stoff hängen. Ja. Aber auf Schaumstoff bleibe ich nicht hängen.
Ja. Nein, das mag ich auch. Wenn du hingreifst und dann musst du dich gleich mal einschmieren, dann musst du die Hautcreme einziehen lassen und so. Damit da.
Einziehen lassen. Nein, ich verstehe es eh, weil im Endeffekt, so wie du sagst, beim Stoff, dass du hängen bleibst, weil du ja.
Wenn du sehr feine Stoffe hast und so.
Dass du bei der Faser hängen bleibst, bei der Querrühren im Endeffekt, weil technisch gesehen wirkt es ja, wie wenn du so einen 3D-Druck angreifst von der Seite. Der ja auch nur Schicht für Schicht für Schicht. Aber ja, das.
Man hat so seine präferierten Methoden. Was das betrifft. Aber ja.
Nur mal was ganz anderes. Ich weiß ja von dir, dass du ja früher aktive Rollenspielerin warst, teilweise. Ja. Cthulhu, D&D und so weiter.
D&D hat tatsächlich eigentlich gar nicht so viel, aber Cthulhu, ja.
Und ich weiß ja das deswegen, weil wir waren ja gemeinsam in einer Runde mitunter. Wir fetzen gerade gehabt. Und du hast vorher erwähnt gehabt, du hast ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, kurzfristig.
Ganz, ganz wenig. Also wir haben in der, ich glaube, in der 8. Klasse oder war es in der 5.? 5. oder 8. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir immer im Gym sehr am Nachmittag Turnen gehabt. Und am Freitag war der Arschtag, weil wir haben bis um 1:30 Schule gehabt und dann halt erst so ab 3 Turnen oder ab 4 Turnen bis um 6, irgendwie sowas. Und wir haben uns halt die Zeit irgendwie vertreiben müssen. Und da haben wir halt öfter mal DSA gespielt. Aber ich weiß gar nicht, wie oft. Ich weiß nicht, ob wir es 4-mal überhaupt geschafft haben. Aber wir waren halt so zu viert. Und wir haben sicher einmal eine Runde gemacht, aber ich weiß dann nicht, ob wir wieder...
Ob es ein One-Shot? Also
es war jede Geschichte abgeschlossen. Jeder hat sich auch ein Ding überlegt. Ich habe halt nur eine gemacht. Als, wie nennt man das? Dungeon Master? Nein.
Ein Spielleiter. Ja.
Spielerleiter.
Ja. Bei uns nennt man es eher Game Master. Die Amis nennen uns eher Dungeon Master. Aber die nennen das auch Tabletop RPG und nicht Pen and Paper.
Aha. Ja. Der Typ, der halt redet.
Ja, der Typ, der anschafft.
Ja, genau. Und ich habe es halt nur einmal gemacht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir es nur 4-mal gemacht haben, weil wir halt zu viert waren. Oder ob halt andere halt mehr gemacht haben. Ich kann mich nicht mehr so erinnern.
Es hat sich echt abgewechselt.
Ja, genau. Also es war halt immer eine Story. Und wir haben halt die so ausgelegt, dass man es halt fertig spielen kann in der Post.
Und
also,
das war im Prinzip mehr oder weniger so die einzige Begegnung, die du gehabt hast damit.
Also, dass ich aktiv mitgespielt habe, ja. Ich habe sonst eher nicht so viel Interesse, was in das Thema. Ich habe sehr viele Freunde, die das spielen und betreiben. Und ich habe einmal von Freunden einen Podcast gehört, die einfach das aufgenommen haben und so. Aber sonst eigentlich.
Ich finde das interessant, dass man noch gefühlt 2-3 Mal spielen, selber mal Spielleiter oder die Spielleitung übernimmt.
Wir haben das nicht so ernst. Wir haben halt diese ausgedruckten Zettel damals gehabt, soweit ich mich noch erinnern kann. Dann haben wir gewürfelt, damit wir wissen, was wir für Skills und so haben. Und dann haben wir uns halt irgendwas überlegt zu unserem Charakter. Und dann haben wir uns halt hingespielt und haben gesagt, so, passt, wir sind jetzt da. Und dann hat halt irgendwer was erzählt mit einer Story. Ich meine, ich habe eine Story abgekupfert. Also ich habe mir jetzt nicht so viel selber überlegt, sondern ich habe einfach Copy-Paste von einem Spiel, was ich gespielt habe. Genau die Wörter übernommen, habe einer die Pläne hingelegt. Man sagt, das ist die Map. Und jetzt spielt's mal. Und jetzt geht's ja dorthin. Aha, okay, da passiert das. Okay, gut.
Du wirst es nicht glauben, aber das machen 80% der Leute.
Ja.
Nein, und das war halt so ein bisschen mit so Rätsel lösen und Ding. Und eigentlich, ja,
dass es halt ein bisschen so in die richtige Richtung, also ich habe ja nicht gewusst, wie man das machen sollte, mhm, sondern ich habe mir gedacht, so, okay, gut, du erzählst dir eine Geschichte und die musst du dir ein bisschen überlegen, in welche Richtung. Mhm. Und es war halt eh so, wenn wer was gemacht hat, wo ich mir nichts drüber überlegt habe, was eher so, bist du sicher, dass du in den Raum gehen willst? Wie wär's mit dem da drüben? So. Mhm. Aber das war jetzt nicht sonderlich. Wir haben uns sonst dann nichts gehalten. Wir haben halt nur...
die oberste Regel, und das steht auch im offiziellen Star Wars-Regelwerk drinnen, weil ich vor kurzem wieder was geschnitten, wo ich das gehört habe, mhm, ist, solange alle am Tisch oder am Boden, wie es jetzt gespielt hat, zum Spaß haben.
Ja, ja, voll.
Mischen, nein, es war halt hauptsächlich Zeitvertreib, ja, damit du die, ja, 3 Stunden bis zum Turnen, mhm, vergehst.
Das ist halt auch, wenn wir Cthulhu spielen mit Nutta und Raff, wenn mir eine blöde Meldung einfällt, dann sage ich mir auch, mhm, auch wenn es nicht zum Charakter passt. Also das sage ich jetzt out of character als ich.
Ja.
Aber es gibt ja teilweise eben Game Master, die das voll bierernst nehmen, dass das dann, ja, und mhm, da denke ich mir immer, ich will halt einen Spaß haben.
Ja, voll.
Ich meine, kann ja sein, dass das halt, mhm, für sie dann mehr der Spaß ist, aber wenn mir was einfällt, wo ich lachen kann, dann bin ich.
Aber beim Cosplay ist ja auch so, dass ja voll viele Leute diesen Play-Aspekt ja auch leben.
Mhm.
Wenn es Cosplay ist, ist es nicht so.
Mhm.
Aber die verhalten sich dann ja in Character.
Mhm.
Manchmal halt den ganzen Tag, was ich sehr, mhm, anstrengend finden würde.
Mhm.
Aber es gibt Leute, die so halt durchziehen.
Mhm.
Und dann halt, wenn sie das Cosplay halt anhaben, sie halt versuchen, also zu verhalten wie der Charakter. Ich mache das halt nicht.
Mhm.
Ich meine, bei Fotoshootings schaue ich halt schon, mhm, dass es in Character ist und dass es halt dazu passt und so. Aber wenn ich mit Leuten rede,
mhm,
ich meine, sicher hat man diesen Banter, wenn halt dann, zum Beispiel wie wir damals immer One Piece gecosplayt haben und ich habe Sanji gemacht und ein Freund von mir hat halt Zorro gemacht, die haben wir schon die ganze Zeit halt niedergemacht. Weißt halt, das war halt schon in Character, aber halt so, mhm, ne, bietet sie halt an.
Es hat halt passt, ja.
Ja, genau.
Es ist eine interessante Frage in dem Bezug. Und zwar, im Rollenspiel, erst kennt ihr die Critical Role.
Mhm.
Die machen im Prinzip auch Rollenspiel auf höchstem Niveau. Das ist ja, Skript und was weiß ich was.
Okay, okay.
Und ist im Prinzip eher ein Schauspiel.
Mhm.
Und für die, das nicht wissen, nehmen das wie bei Wrestling, wahr, dass es echt ist. Also du fragst einen 10-jährigen Buben, sagst, Wrestling ist arg. Und echt.
Dabei ist Wrestling so ein Wahnsinn, weil damit Wrestling funktioniert,
genau,
müssen die miteinander so viel zusammenarbeiten. Das ja, ist so witz.
Ja, genau.
Das ist opposite.
Ja. Aber wenn man sich jetzt das umlegt, genau auf diese World Summit, was ihr geredet habt, diese Voraussetzungen, dieses Niveau, was da geliefert, mhm, wird, diese Hochleistungssport in, mhm, Wahrheit.
Dann, ja, ja, ja,
ja. Hat man da nicht Angst, dass wenn das ein junger, unbedarfter Mensch das zum ersten Mal sieht, dass er sagt, okay, ich will das, genau das und das erwarte ich mir und so weiter?
Ich meine, es gibt viele Leute, die dann so einen Cosplay-Wettbewerb sehen, also so diese High-Class-Wettbewerbe, mhm, und dann denkst du, ich will dorthin. Und dann fangen sie an, so, okay, gut, ich fange jetzt mal zum Cosplay an, dann machen sie bei Wettbewerben mit und so weiter. Mhm. Und dann fangen sie mal so an. Das gibt's schon, die das einmal gesehen haben und sagen, da will ich hin.
Mhm.
Das gibt's schon. Aber ich weiß jetzt nicht, ob bleibt da so.
Nein. Vor allem, der World Cosplay Summit ist was, das sehen wieder nur Leute, die halt voll der Sinne
drin. Ja, weil ich schaue mir den auch nicht so oft an.
Nein, ja, ich auch nicht, ja.
Also das ist, ich kenne ja Leute, die machen immer so Watchpartys und so weiter, mhm, und ich schaue halt ab und zu ein bisschen rein und denke mir, eigentlich, ich schaue mir dann die Gewinner an.
Also
ja,
auf, genau, Twitch halt im Endeffekt.
Ja, oder YouTube ist, glaube ich,
ja, der, genau,
also, okay, damit.
Ja.
Ja. Was würde es, wenn sich jemand fürs Cosplay interessiert, wurscht, mhm, welchen Alters, welcher Gattung, keine Ahnung was, was würde es demjenigen oder derjenigen raten, was man machen sollte, was man machen kann oder was man nicht machen sollte, gerade am Anfang?
Go for it.
Was sollte man nicht machen?
Nein. Weil, vor allem, weil ich mein, allen Alters, weil ich kenne so von vielen, da bin ich jetzt schon so alt, ich brauche eine Cosplay. Mhm. So, ich mein, es gibt keine Altersbegrenzung.
Ja,
ich weiß nicht, sie einen Charakter mal aussuchen, den man mag?
Ja.
Oder was man halt, wo man einen Bezug dazu hat oder so.
Dann ist man motiviert in der Hinsicht, dass man...
Genau, dass man das mal so machen kann und sie vielleicht nicht übernehmen.
Ja.
Ich meine, wenn man natürlich viel Geduld hat und viel Zeit hat und viel Ressourcen hat und sie denkt so, okay, gut, ich bringe mir jetzt das, das, das und das bei und ich brauche jetzt 5 Jahre für ein Cosplay.
Mhm.
Also okay.
Ja.
Aber wenn man jetzt eher ungeduldig ist und so, man kann ja mal schauen, ob man es online irgendwo findet oder ob es an wer borgt.
Mhm.
Also ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, uns vielleicht nicht zu ernst nehmen.
Vielleicht auch sagen, eben so wie ich gemacht habe, auf einer Con, auf einen, sie die Workshops anschauen. Mhm. Weil so eben sonst hätte ich hätte sonst nie angefangen, dass ich Cosplay selber mache, wenn ich den Workshop von der Kamera nicht gesehen hätte.
Vor allem, es gibt heutzutage so viel Material.
Im Internet
ja. Und auf YouTube. Es gibt so viele Tutorials, es gibt so viel. Es gibt da auf die Cons Workshops mit Cosplay for Beginner. Wo fange ich an? Auf was muss ich schauen und so weiter. Aber viele Leute sind vielleicht von dem eher ein bisschen so overwhelmed, weil es too much ist. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, kauft da eins, wo halt alles schon dabei ist, oder frag wen, der vielleicht in der Szene ist, wenn das aus dem Bekanntenkreis die Idee kommt oder so. Hey, wir haben die gleiche Statur, können wir das ausborgen?
Mhm.
Oder so, dass man einfach mal ins Gefühl kommt oder so.
Ja, stimmt, das kommt ja auch drauf an, so wegen so, wie die Person jetzt wirklich voll arg sie die Cosplays selber machen oder wie die Person einfach nur halt
einem
Cosplay auf Cons herumrennen, weil dann kannst du eins kaufen und das reicht vollkommen.
Ja.
Ja. Und es gibt halt nicht für jeden Charakter ein Cosplay. Ja.
Genau. Und es gibt halt, wie gesagt, Google, Internet ist dein Freund.
Ja, es gibt, ja. Also wenn es um Rüstungen geht, würde ich in Evil Ted vorschlagen. Mhm. Der hat, ja.
Und wie gesagt, ich glaube, wenn man eingibt, so wo bekomme ich mein Cosplay her, kommen, glaube ich, viele Sachen.
Eine Frage noch abschließend. Wo tragt ihr sonst noch Cosplay außer von der Con?
Für Fotoshootings?
Und Fotoshootings.
Und für Promotion-Aktionen, wenn ich zahlt werde.
Zum Beispiel.
Na gut, das ist eher seltener, oder?
Mhm. Ist eher seltener, ist aber auch schon vorgekommen.
Ja. Aber sonst gibt's eigentlich, ist so nach dem Motto, vor den Olympischen Spielen ist nach den Olympischen Spielen.
Ja, das
Spielen,
ist sowieso. So ja, das ist sowieso.
Ich meine, ich glaube, man hätte das so drauf gewartet, dass jetzt sowas kommt wie im Fasching und zu Halloween. Aber das haben wir meine Cosplays short.
Ja.
Aber ich habe natürlich, aus meinem Halloween-Kostüm ist mir ein Cosplay geworden.
Mhm. Das andersrum ist nämlich.
Genau. Ja. Oder ich habe Teile, die ich verwurschtelt von mehreren Kostümen, die ich dann halt zu Halloween halt zweckentrenne und was anderes draus mache oder so.
Mhm.
Was halt irgendwie dazu passt. Oder so. Aber sonst eigentlich hauptsächlich zu Conventions.
Oder und, wenn's
und zu Fotoshootings, genau. Ja, sonst eigentlich.
Ja. Weil,
ich
wollte gerade sagen, meistens, ja, drum mache ich Fotoshootings so nicht, weil das ist so viel Aufwand. Für Cons zahlt es sich so viel mehr aus.
Mhm. Ja, ich meine, es gibt natürlich ja Leute, die das timen, also die Cosplayer, die auf TikTok oder so super aktiv sind, oder die Leute, die streamen. Es gibt ja viele Leute, die im Cosplay streamen.
Mhm.
Oder wenn ich mir jetzt sage, okay, gut, ich habe jetzt ein paar Ideen für TikToks, und dann ziehe ich mir das Kostüm an und dann mache ich jetzt meine 10 Videos oder so. Ich mache es nicht. Ich nutze dann eher die Zeit so von wegen, jetzt habe ich das Kostüm gerade an, mache mir irgendwas, aber meistens habe ich dann nichts parat und ich will aus dem Ding wieder raus.
Ja.
Oder das höchste der Gefühle ist halt nur, wenn du das halt probierst. Falls du die Zeit hast vor einer Con, weil du schon so viel früher fertig bist, dass du dann Make-up und dann Cosplay-Test daheim machst.
Ja, vor allem nämlich so, halt alles an dem Kostüm.
Ja. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr geschafft.
Ja.
Meistens habe ich das Cosplay das erste Mal an, dann auf, an dem Tag, wo ich es dann anziehe.
Es war sogar beim Hai so.
Mhm.
Das, weil, wie ich es auf der DragonCon angehabt habe, ich habe hier innen lauter Laschen, wo ich dann die Hosenträger hochhalte.
Ja.
Und der hätte ich anfangs probiert, dass ich den mit einem Klettertour mache.
Mhm.
Weil ich muss ja den Reifen durchfahren.
Ja.
Und das ist sonst ein bisschen scheiße. Und die Kletter halten es nicht. Ich habe es wirklich festkleben müssen, damit es halt.
Mhm.
Und ja.
Na, aber es ist immer trotzdem lustig. Ich meine, es kann natürlich auch schief gehen, wenn du das Teil das erste Mal anhast auf einer Con. Aber es ist halt so, ich mache das jetzt schon sehr lang. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung, wo ich mir denke, das kann jetzt vielleicht abfahren oder das hält vielleicht nicht so gut, dann fixe ich das halt vorher schon, dass es halten wird. Und ich finde es trotzdem immer so, diesen Bammel, den man hat, wenn man jetzt dann das Make-up macht und dann setzt man die Perücke auf, wenn man die Perücke mal anhat, ist man das erste Mal, hoffentlich schaut's gut aus. Weil das Make-up allein schaut meistens furchtbar aus oder komisch, weil du halt voll die riesen Augen hast und so. Und dieses Big Make-up halt erst mit der Perücke gut ausschaut, als Kombination. Und die Perücke macht halt viel aus. Und wenn man das dann mal als ein Ganzes sieht, ist dann immer kurz, das ist das Stoßgebet, hoffentlich schaut's gut aus. Bei der Unicorn habe ich mir das jetzt eben die zwei Tage so mit Double Trouble und Double Kilo. Ein Kilo habe ich auch nicht gewusst, wie er ausschaut. Ich habe zwar die Perücke einmal kurz ohne Make-up aufgehabt, was furchtbar ausgeschaut hat. aber das Kostüm mit der Perücke und dem Make-up dann, wie das dann ausschaut. Oder bei Double Trouble haben wir auch gedacht so, okay gut, das Make-up habe ich dreimal angefangen an dem Tag, weil einfach nichts funktioniert hat. Mhm. Und dann haben wir gedacht so, jetzt habe ich das Kostüm an, ich habe das Make-up, schaut halbwegs okay aus. Wenn ich die Perücke jetzt aufsetze, weil die habe ich noch nie vorher angehabt, haben wir gedacht so, hoffentlich wird das jetzt was. Aber ja, hat dann glaube ich eh nicht so schlecht ausgeschaut. Mhm. Aber ja, das kann natürlich auch voll in die Hosen gehen.
Ich meine, meine letzten, na gut, dann Nimona habe ich gehabt, also Human Nimona, aber so die letzten ein paar Cosplays waren die Smooth-On-Floschen.
Ja, okay.
Der Bonzo. Und der Hai, der ist vollkommen wurscht, wie ich drunter
ausschaue. Stimmt.
Naja, beim Hai ist es natürlich schon so, wenn du dann außer willst.
Darum habe ich ein zweites Level mitgehabt, ja. Zum Beispiel, ja. Aber es war weit nicht so arg wie auf der DragonCon. Auf der DragonCon ja. ist mir der Schweiß in Perlen runtergekronen. Darum bin ich dann im Unterwisch drin gestanden.
Mhm. Aber das sind also Sachen ab mit Perücken oder wenn man sich denkt, so, oh, wenn ich die Perücke, wenn ich da was oben habe, vielleicht sollte ich da irgendwas machen, damit schon halt. Oder was ich zum Beispiel früher, was halt gang und gäbe war, dass du im Hotelzimmer am Tag, wenn du das anziehst, nur die Sachen mit Sicherheitsnallen anhängst, weil du keine Zeit hast, dass du das annähst. Mhm. Oder du nicht genau weißt, wie du das wickeln sollst, weil kann man ja vorher nicht gescheit machen. Und, so. Und dann macht man es halt mit Sicherheitsnallen fest. Und ja. Mein Problem war aber dann immer, dass alle so beschäftigt waren, dass mir keiner helfen hat können. Mhm. Und deswegen habe ich halt angefangen, dass ich die Cosplays so baue, dass ich es allein anziehen kann. Weil mich das immer genervt hat, wenn ich fertig bin, aber nur dass da die Hilfe brauche und dann stehe ich an, weil ich kann nicht weitermachen. Mhm. Und dann nervst du natürlich die anderen, hey, kannst du mir bitte schnell, weil ich möchte den nicht kurz und, aber kannst du bitte doch schnell fixen?
Der Hai wird auch teilweise mit Sicherheitsnadeln zeigen. Die Hosenträger habe ich einfach rundum über den Reifen und mit Sicherheitsnadeln, ja. Da kann ich die Länge verstehen, wie ich es brauche.
Genau.
Es gab zwar sowas, was nennt sich wie Snap-Tape, das ist,
Ja.
Aber sowas habe ich nicht.
Ja.
Beziehungsweise weiß ich noch nicht so lange, dass es sowas gibt. Ja. Sonst hätte ich mir sowas wahrscheinlich schon gehabt.
Ja.
Aber ja.
Nein, aber es gibt so Sachen, auch bei dem Sailor Mercury-Ding, die Taschen, die du mir borgt hast für das Kostüm, die haben wir ja mit Sicherheitsnadeln angemacht, damit ich es nicht runtertun muss. Also damit ich nicht alles annähen muss und dann muss ich es wieder runtertrennen, weil es kennen nicht mir. Und da sind auch ein paar Sachen mit Sicherheitsnadeln angehängt, weil es einfach, na, aber das habe ich trotzdem im Vorhinein schon gemacht.
Ja.
Ist euch irgendwann einmal so richtig ein Fauxpas passiert, dass die Perücken überfällt oder die Krone überfällt oder sowas?
Ich habe bei meinem ersten Silvanas Cosplay mal tragen, ein bisschen Probleme mit der Schuh-Armor gehabt, weil das Warbler doch nicht so gut aufeinander gehalten hat.
Das heißt, es hat sich gelöst, oder was?
Ja, aber ich habe es einfach wieder neu anbinden können.
Mhm. Überleg. Sonst, ich weiß nicht, also es ist zumindest nicht so traumatisierend gewesen, was du gemerkt hast.
Wie das Shooting mit der Jennifer und mit der Julie als Siri auf die Pferd gehabt habe, bin ich mit dem Baron auf der Wiese ein paar Runden galoppieren. Der hat irgendwann einmal einen Bugler gemacht. Und ich habe auch so was gehört. So. Mir ist aber nichts aufgefallen oder was. Und dann ich bin die ganze Zeit nur auf dem Pferd gesessen. Wir sind dann im Wald gegangen, auch immer nur auf dem Pferd gesessen. Dann bin ich angestiegen. Ist da bei der Hosen gerissen. Ja. Habe ich mich dann immer halt für die Fotos, weil sie so hinstellen müssen, dass man sich das nicht sieht. Wir sind dann heimgegangen, weil das war am Vormittag und wir haben am Nachmittag dann noch Shooting auf der Ruine geplant gehabt. Aber ich hab halt dazwischen, weißt du, bin mit der Name schon drüber gefahren. Das hat wieder passt.
Ich habe einmal bei so einem Prinzessinnen-Kostüm beim Pizzaessen voller Kanne den Fettfleck drauf gemacht, mitten auf dem Rock. Das sieht man auf die Fotos, dass da voll der Fleck drauf ist.
Kann man doch bitte außerstempeln, oder?
Ja, das war Animex-Zeit im Jahre Schnee, da hat man nicht geschaut. aber sonst, ich weiß nicht, ich habe oft öfter mal ein paar Sachen vergessen, aber nie so was Gravierendes, dass es auffällt. Ich glaube nicht.
Nein, aber mir fällt es sonst da nichts.
Dass man ab und zu reißt da halt was oder es fällt was ab und dann denkst du, gut, man hat halt meistens schon was dabei. Wobei, bei dem Final Fantasy VII Fotoshooting, wo wo die Esi aus der Schweiz da war und die Jessie aus Deutschland und so. Und ich habe mir nur gedacht, ich brauche keinen Kleber, das zeig halt eh. Und habe mir halt keinen Kleber mitgenommen. Mhm. Kein Kraftkleber. Weil ich habe klaut gemacht mit der Armor-Dingsbums und ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen und wollte mir die Sachen quasi anziehen, dieses komische Schraubenteil da. Und komme halt echt blöd an und die erste Schraube fällt runter. Mhm. Und ich so,
ich hab keinen Kleber
dabei. Und ich hab keinen Kleber dabei. Und ich so, fuck. Aber die Geschirrse hat einen Kleber dabei gehabt. Und man hat so, sehr gut. Zum Glück, ja. Weil normal, entweder ich habe alles dabei. Mhm. Kleber, Nadelfaden, Sicherheitsnadel. Man bockt ja dann ein, was man brauchen kann. Mastics und so.
Man hat immer so eine erste Hilfe-Kit.
Ja, aber ab und zu denke ich mir, brauche ich nicht oder ich lasse es daheim stehen. Ja. Ich habe Stress, wenn ich gehe oder so. Aber meistens hat er meistens immer irgendwas dabei, dass man es fixen kann.
Das nur mal zurück zu dem, was würden wir Leute raten, die mit Cosplay anfangen wollen. Nehmt ein Erste-Hilfe-Kit für euer Cosplay mit. Ja. Wenn irgendwas runterfällt oder reißt.
Ich meine, es gibt eben für Conventions schon so eine Reparatur, wo man hingehen kann, aber halt nicht überall.
Ja.
Und ja, aber sonst?
Wie auf der Dokumi ist John Cosplay das erste Mal angehabt habe, ist es beim Schurk,
die Sohle.
Ja, das waren 3 € Schurk von Vintage, also der ehemalige Kleiderkreisel.
Vinted,
ja. Also jetzt weiß ich, warum die Schurk 3 € gekostet haben, weil sie die Sohle löst, aber zum Glück hat der Daniel einen Sekundenkleber gehabt.
Ja. Nein, man kann, also wenn was kaputt geht, dann ist es meistens nicht so dramatisch. Ich meine, das war beim Fotoshooting, da ist auch eine Cosplayerin, die hat so einen 3D-Druck-Armreif und so weiter gehabt und sie wollten gerade zumachen mit den Magneten und es hat halt noch nicht gescheit gehalten und sie hat die Hand weggegeben und dann ist das ganze Ding auf den Boden gefallen und hat eine Einzelteile zerbrochen. Und dann stehst du dann auch da und denkst da, deswegen mache ich Sachen aus Foam. Das war mein erster Gedanke. Aber sie hat ja einen Sekundenkleber dabei gehabt, dann haben wir es mit Sekundenkleber wieder zusammenpickt.
Mhm.
Es hat meistens immer irgendwer was dabei.
Was Bombe heute ist Epoxy-Sculpt. Ich habe ja für Entragen für Geralt das Wolf-Medaillon aus Epoxy-Sculpt anfangs gesculptet gehabt selber. Und er hat das einmal in hohen Bogen nach oben geschossen und es ist nichts gebrochen.
Ja.
Ja. Dafür ist es schwer, es ist sauschwer, Epoxy-Sculpt. Aber es hält.
Mhm.
Dann würde ich sagen, ich danke, dass wir da sein haben dürfen.
Ja, bitte gerne.
Danke.